In dieser Folge spreche ich mit der Bestatterin Maria und dem Bestatter Robert, einem Bestattungsunternehmen aus Berlin, mit dem Namen Ab unter die Erde. Ganz unkonventionell, genauso wie ihre Abschiedspartys, die sie gestalten. Unbedingt reinhören, es geht um Abschiede und wie man wirklich den Trauernden und den verstorbenen Menschen in den Mittelpunkt holt. Gleichzeitig möchte ich auch eine Triggerwarnung aussprechen. Es geht eben um verstorbene Personen, insbesondere auch um Gewalt, um einen Mordfall, nämlich den meiner Schwester und um ihren verstorbenen Körper. Deswegen achte da gut auf die und hauch die Folge nur an, wenn du wirklich gerade die in einem stabilen Zustand befindest. Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen sicheren und bewegten Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Mit und von Kathi Bieber. Lieber Robert, liebe Maria, schön, dass ihr heute da seid im Podcast Trauerwelle. Ich bin sehr gespannt. Wir werden ausführlich über Abschiede, Abschiedsprozesse sprechen und ich würde vorschlagen, stellt euch doch gerne mal vor, wer seid ihr, wo lebt ihr, was macht ihr? Schießt los.
Jetzt.
Ach du meine Güte.
Vielen Dank für die Einladung. Hallo, mein Name ist Robert. Ich bin 36 Jahre, komme aus Berlin. Nee, wohne in Berlin, komme nicht aus Berlin. Ach, du kommst aus Berlin, müssen wir nochmal anfangen.
Nein, müssen wir nicht. Hi. Genau. Meine, vorstellen ist immer so schwierig, finde ich.
Stell dir mal vor.
Genau, also grundsätzlich gesehen, ja, wir sind, ich glaube, das, was ja wirklich wichtig ist für euch, also wir sind ganz schön viel, wir nehmen ganz schön viele Rollen in unserem Leben ein, vermutlich wie jeder von euch. Oder du, nicht wahr? Genau, dementsprechend. Aber wir, warum du uns eingeladen hast, ist ja tatsächlich, weil wir Ab unter die Erde gegründet haben. Einen sehr innovativen Bestatter, der tatsächlich Abschiedspartys feiert, aber das nicht nur macht. Also wir sind nicht nur Eventmenschen, sondern wir machen tatsächlich alles, was rund um die Bestattung angeht und auch die Begleitung an der Stelle. Genau, und ansonsten, ich bin Mama von 3 Söhnen, die richtig toll sind, habe einen Hund und wie wir gerade festgestellt haben, außerdem noch 4 Schildkröten. Deswegen ist mein morgendliches Programm immer echt ein bisschen voll mit, ich kümmere mich um irgendwas in meinem Leben.
Ja, das war gerade vorhin, also wir haben schon vorher ein bisschen gequatscht für alle da draußen und das war ganz witzig, weil Maria, Mama von 3 Söhnen und einem Hund jetzt und 4 Schildkröten waren es, gell?
Genau.
So, und Bestatterin, also ja, sehr viele Rollen.
Genau. Bin verheiratet und ja, lebe in Berlin tatsächlich. Also ich bin tatsächlich richtig geboren in Berlin. Also ich bin quasi, und selbst meine Eltern sind schon in Berlin geboren. Ich glaube, ich bin quasi echt ein Exot. Wenn ich durch Berlin laufe, müsste man eigentlich mir die ganze Zeit so Konfetti zuwerfen, finde ich, weil ich eigentlich selber...
Das ist der Moment, in dem ich eine Garnele zitieren möchte. Jacques, was findet Nemo? Ich schäme mich.
Geboren, genau.
Und Robert, du bist zugezogen nach Berlin, gell? Wo bist du dann aufgewachsen?
Ursprünglich in Sachsen-Anhalt, in Lutherstadt Eisleben. Da ist Martin Luther geboren und wohl zufällig gestorben. Er wollte da gar nicht sterben. Aber wie das so ist, wenn man auf der Durchreise ist.
Die wichtigen Nebeninfos immer mit dabei.
Naja, ich könnte jetzt so eine Schleife drehen mit Reformator und wie Ab unter die Erde. Ich lasse das einfach. Ich habe 2 wundervolle Töchter, ich habe 2 wundervolle Hunde, Garnelen, Fische, Schildkröten und ich habe die Anzahl der Garnelen und Fische vergessen. Das wechselt immer mal, wenn die Babys kriegen und so. Das ist ja nicht mit Krebse.
Du bist echt nicht gut vorbereitet.
Also ordentlich was los in Berlin. Ich kenne ja selber Berlin sehr gut. Ich bin ja sehr, sehr oft in Berlin gewesen oder immer wieder mal, weil meine beste Freundin in Berlin lebt.
Sehr gut. Und das muss wirklich eine schlaue Frau sein.
Ja, absolut. Eine Luxemburger Historikerin ist sie. Und ja. Nach Berlin gezogen. Zusammen haben wir in Innsbruck studiert, aber eben Berlin war so immer ihres und kann ich absolut verstehen und nachvollziehen. Es ist echt eine richtig tolle Stadt.
Tatsächlich, ich auch. Also ich merke auch immer wieder, also ich bin auch gerne woanders und ich weiß auch alle Nachteile von Berlin. Ich kenne sie natürlich sehr gut, aber für mich ist tatsächlich, es macht schon mir große Freude einfach, ja, so diese, zum einen natürlich, wir sind sehr direkt, sehr, sehr aufbrausend manchmal auch, Aber in der anderen Hinsicht ist, du darfst hier einfach existieren. Und es ist egal, wie du gerade existierst, im
Das finde
Zweifelsfall.
ich auch so schön.
Genau, also ich weiß noch, letztens habe ich irgendwie, keine Ahnung, hatte ich Besuch aus Süddeutschland und wollte wie morgens zum Brötchen holen oder so und hatte dann nur so, ich sage, ah, ist egal, ich gehe jetzt hier in meiner Schlumpfi-Hose und das würde ich nie machen. Ich würde nie so einkaufen gehen. Und ich so, ja, und hier wird niemand sehen. Interessiert niemanden.
Ja, ich muss sagen, ich gehe ja immer in meine Sportklamotten einkaufen. Also ich bin ja generell den ganzen Tag über in Sportklamotten unterwegs und bin da echt wie so ein Paradiesvogel in diesem Ort, wo so nicht so viele Einwohner sind und vollkommen ländlich. Also da schaut die jeder schräg an und ich meine, die Leute wissen mittlerweile, ich arbeite im Sportbereich, deswegen schauen sie vielleicht nicht so komisch, aber ist auch immer wieder seltsam. Man
Du trägst
fällt auf am Land.
die Werbung permanent mit
Ja,
dir.
ey.
Also
Voll
ich
ein lebendes
finde
Werbeschild.
tatsächlich so eine gewisse Luxusblindheit, was das betrifft, bei mir fest. Ich merke das dann immer, wenn ich woanders bin. Ach so, ja, stimmt. Es ist woanders, ist das anders. Da sind die Menschen ja noch eingeschränkt in sich und so.
Ja, voll. Vergisst
Was
man.
tatsächlich auch dazu führt, dass wir mit den Abschieden, die wir manchmal machen, brechen wir auch die ein oder andere Vorstellung auf.
Absolut.
Und auch da, ja, Vorstellungen von, das macht man so, das haben wir immer so gemacht, das habe ich so kennengelernt und darf man das überhaupt? Und bis wir die Leute da haben, dass die denken, was man überhaupt denken kann, dauert das manchmal einen Moment, um diese Freiheit auch zu entdecken und zu gucken, was ich im
Voll.
Abschied.
Es ist tatsächlich so, dass wenn wir manchmal Abschiede vorbereiten, die nicht in Berlin sind, dann wir gesagt bekommen, ah, da kommen jetzt tatsächlich nur die Familie, nur der engste Familienkreis und so. Bei den anderen, da sind wir uns nicht sicher, ob die das gut finden.
Krass.
Genau. Ja, das war
Dann
jetzt.
starten wir gleich in das Thema. Ihr seid beide Bestatter, Bestatterin. Wie seid ihr zu diesem Beruf überhaupt gekommen? War das schon mit 18 klipp und klar oder ist da ein Weg dahinter? Erzähl's mal.
Ich hab irgendwann in der Schule mal mit meiner damals besten Freundin rumgesponnen. Irgendwann machen wir mal ein Bestattungsunternehmen auf. Mit einem Café dran. Und das Café nennen wir Sargeteria. Das ist der sperrigste Name der Welt, ist so recht. Also dazu kam es nie, aber genau, ich hatte einen Bekannten, der ist dann irgendwie Bestatter geworden und dann war das doch aber noch so ein ominöses, oh Gott, Bestatter werden, kriegst keinen Ausbildungsplatz, bla bla bla. So. Und dann wanderte das weg, viele, viele Jahre und dann habe ich dich irgendwann kennengelernt. Und dann sind alle im Umfeld gestorben. Nein, Quatsch.
Das ist halt wirklich sehr charmant. Ey, im,
Mit dir kam der Tod, natürlich.
genau. Nein, weil also tatsächlich eine sehr bewusste Entscheidung und gar nicht klassisch gelernt. Also ich habe vorher 20 Jahre in der Veterinärmedizin gearbeitet, in der Praxis, habe da zum Schluss das Praxismanagement gemacht und so. Und habe tatsächlich da ganz, ganz, also da ging mein Herz tatsächlich sehr auf und da habe ich ganz lange drin gearbeitet und habe ganz lange nicht studiert. Eigentlich wollte ich studieren, eigentlich stand alles fest und dann passierte etwas in meinem privaten Umfeld, wo ich so gedacht habe, okay, eigentlich ist dieses Studium und meine Vorstellung von Familie und Familienleben nicht vereinbar. Heute, mit dem Wissen, was ich jetzt habe, wüsste ich, dass das auch anders geht. Aber damals wusste ich es einfach nicht, mit irgendwie, keine Ahnung, 20 oder 25 oder so, als ich dann die Entscheidung getroffen habe, jetzt doch nicht zu studieren. Denn ich habe tatsächlich angefangen, irgendwie mit 14, glaube ich, da zu arbeiten und es war ganz klar. Ich wurde auch genauso ausgebildet. Es war ganz klar, Maria wird irgendwann mal im Zweifelsfall die Praxis übernehmen. So, genau. Und ja, dann habe ich allerdings noch ganz viel anderes in meinem Leben gemacht, habe ganz viel Jugendarbeit gemacht, habe ganz viele Leute begleitet, tatsächlich auch Menschen, auch die tatsächlich viel mit dem Suizid zu tun hatten oder Suizidversuche hinter sich hatten, ganz junge Menschen. Und dann aber alles im Ehrenamt tatsächlich. Und dann habe ich mein eigenes Unternehmen gegründet. Da war Robert der zweite Mitarbeiter, aber das war noch nicht ab unter die Erde. Und dann starb 2018 mein Vater. Und ein Jahr vorher haben wir erfahren, dass er krank ist. Und uns wurde ganz klar auch keine so eine gute Prognose gegeben. Allerdings ist er auf die Behandlung, hat er sehr gut angesprochen und es ging ihm eigentlich relativ gut, fanden wir. Und dann war es aber doch ganz anders, als wir dachten. Und in diesem Zuge mit mein Vater stirbt, mein Vater ist krank, Jetzt müssen wir uns ja tatsächlich mit dem Thema Tod und Sterben noch mal ganz anders in der Familie auseinandersetzen. Man muss dazu sagen, ich komme aus einer riesigen Familie. Ich habe insgesamt 11 Geschwister in bestimmten verschiedenen Konstellationen. Und die ist halt sehr, sehr groß, diese Familie. Und ich ja, bin tatsächlich immer wieder überrascht gewesen, wie selten uns dieses Thema bis dahin getroffen hat. Und dann ja, habe ich gedacht, ich muss was selber machen. Und dann starb mein Vater schneller, als ich dachte. Und er hat bei mir zu Hause gewohnt, zusammen mit meiner Mutter in einer Generations-WG mit meinen drei Söhnen. Und dann konnte ich das nicht mehr umsetzen so schnell. Also ich konnte das nicht so schnell umsetzen und ich brauchte einfach Zeit zum Trauern, brauchte vor allen Dingen auch Zeit, um meine Kinder zu begleiten und meine Mutter ist in ein ganz, ganz tiefes Loch gerutscht nach so vielen Jahren gemeinsamer Zeit. Und ich hatte gar keine Zeit, um selber zu trauern, hatte gar keine Zeit, mich mit dem Thema nochmal auseinanderzusetzen. Das war 2018 und 2020 im Februar starb mein Neffe. Das war der angenommene Sohn von meinem großen Bruder. Ganz plötzlich 2 Wochen Koma und dann ist er verstorben an einem Hirnschlag. Und der hat sich gewünscht, dass wir auf seinem Grab tanzen. Genau. Daher auch einer unserer Sprüchekarten und so,
Du
den wir
tanzt
wieder.
auf meinem Grab.
Genau, tanzt auf meinem Grab. Das hat er sich gewünscht, das haben wir auch so ein bisschen gemacht. Aber danach war für mich klar, ich möchte gerne wirklich eine Veränderung in diesem Bereich. Ich möchte gerne etwas haben, wo ich, also bei mir geht halt ganz viel in meinem Leben, dreht sich um Freiheit. Ich möchte eine bestimmte Freiheit haben. Ich wollte die Freiheit haben, mich um meine Kinder kümmern zu können, so wie ich es mir vorstelle. Ich möchte gerne quasi selber meine Arbeitszeiten in gewisser Weise entscheiden können. Und ich möchte Menschen gerne so viel wie möglich freisetzen, auch in ihrer Tätigkeit und in ihrem Job und ihnen möglichst viele Freiheiten geben. Und bei den Bestattungen ist es nicht anders, tatsächlich.
Oh,
Es geht um
richtig schön.
Freiheit, maximale
Ja.
Freiheit. Dementsprechend, wir haben es nicht gelernt. Jetzt habe ich ganz schön viel erzählt, einen Riesenbogen gemacht. Ich hoffe, ihr konntet mir überhaupt folgen. Egal. Aber jedenfalls, genau, also wir haben 2020 ab unter die Erde gegründet, wir haben es nicht gelernt, wir haben es gelernt quasi Learning by Doing. Robert hat einen wunderbaren Job vorher gemacht, da hat er schon ein bisschen wenigstens, was das betrifft. Und ich habe ja diesen medizinischen Hintergrund gehabt, allerdings aus der Veterinärmedizin, aber quasi sind wir Quereinsteiger.
Fragt man
Voll.
sich jetzt, wie Logopädie beim Umgang mit Verstorbenen hilft.
Ja, ich sage nur Wachkoma-Patienten.
Ja, tatsächlich. Manche Patienten, mit denen man da spricht, die reden ja auch nicht oder antworten ja auch nicht. Ich habe halt ganz viel in dem Bereich Wachkoma gearbeitet, tatsächlich. Und machen wir nichts vor, die sind halt teilweise sehr, sehr immobil und machen nicht unbedingt mit. Ich habe die aber viel mobilisiert, weil ich immer den Schnitt zwischen Physio und Logo spannend finde. Also nicht nur zu sagen, hier oben ist, spielt sich alles ab, sondern wenn ich wirklich eine Veränderung erreichen will, dann muss ich den Rest vom Körper irgendwie mitnehmen. Das heißt, ich muss sie zum Teil aufrichten, muss die Seiten hin und her drehen, dass die mal einen Stimulus bekommen, etc. Genau, und das hat mir tatsächlich geholfen, weil es ist so, auch wenn der Mensch sich nicht äußert, er ist ja dennoch in irgendeiner Form präsent. Das heißt, ich rede auch mit ihm, auch wenn ich keine Antwort kriege, ich sage ihm, was ich tue. Und ich habe so ein bis zwei Handgriffe, die es mir erleichtern, das irgendwie körperschonend zu machen, den zu bewegen, auch wenn er mir nicht mithelfen kann. Und das kann ich tatsächlich glücklicherweise jetzt auch noch bei den Ankleiden zum Beispiel
Ja, voll.
nutzen. Machen. Genau.
Ja, spannend. Spannender Hintergrund. Und das mit dem Tanzen, also das spricht mich natürlich voll an. Ich habe gerade vor kurzem ein Reel gepostet, wo es ums Tanzen gegangen ist. Wir tanzen im Team zum Beispiel. Jeden Montag ist das Pflicht bei uns. Einfach um aufzulockern, Entspannung reinzubringen. Und ja, tanzen ist Leben, oder? Und ich finde, oh, dass es beim Verabschieden oder beim Abschied auch ums Leben gehen soll, nicht um den Tod nur so. Und oh, das Freiheitsthema ist bei Seelensport zum Beispiel ganz präsent, weil es darum geht, die Freiheit zu besitzen, alles fühlen zu dürfen, die Gefühle sich zu erlauben, selbstbestimmt zu trauern, selbstbestimmt oh, den Abschied zu entscheiden und so, soweit halt gesetzlich natürlich möglich ist in dem Rahmen. Und ich finde es auch so spannend, dieser Name ab unter die Erde, weil ich habe dann nochmal so überlegt, die ganzen Bestattungsunternehmen, die ich so kenne, die heißen halt sehr oft immer so, ich nenne jetzt mal meinen Namen, Bestattung, BIMA-Bestattungsunternehmen, Name XY. Und es ist ja ganz
Also
oft
sowas
so,
wie
oder?
Ruhe und Abendstille oder irgendwie sowas. Oder
Genau.
das Tautropfen, irgendwelche Monatsnamen, weiß der Fuchs was.
Genau, und so ab unter die Erde, das ist schon so. What? So,
Genau,
irgendwie
also.
hat es was so Humorvolles drin, weil man sagt ja so, hey, ab unter die Erde. Wie seid ihr auf diesen Namen gekommen? Habt ihr da Brainstorming gemeinsam gemacht oder ist schon so einfach
Ehrlich
dahergeflogen?
gesagt, ehrlich gesagt, ich bin ja, also in dem, wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe und tatsächlich die Entscheidung getroffen habe, dann ziehe ich die Dinge meistens auch durch. Also wenn ich wirklich für mich selber eine Herzensentscheidung getroffen habe und wir saßen zusammen, meine Schwester und ein Freund, wir hatten uns überlegt, dieses Projekt Bestatter anzugehen. Das war kurz nach dem Tod meines Vaters oder vielleicht davor, weiß gar nicht mehr ganz genau. Und wir saßen in der Küche und dann haben wir so ein bisschen hin und her gesprochen, wie kann man denn so einen Bestatter nennen und was macht uns denn aus und was ist uns denn wichtig und so. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ey, komm, lass uns das Ding ab unter die Erde nennen. Der ganze Tisch hat gelacht, alle haben ein bisschen vor sich hingejohlt und so. Und dann habe ich gesagt, ja, aber eigentlich geht es doch nur darum.
Ja.
So, und dann, ja, kannst du ja, aber so kannst du das Ding nicht nennen. Und ich so, doch. Eigentlich schon. Und dann machen wir das alles ganz anders, als es bisher ist. Wir machen das ganz anders. Wenn du an dem Laden vorbeigehst, willst du reingehen. Und dann haben die gesagt, ja, Maria, kannst du nicht machen, das geht nicht. Oh nee, das ist einfach zu makaber, das funktioniert nicht. Und 2 Wochen später haben wir uns wieder getroffen und dann habe ich da gesessen, habe gesagt, Leute, es tut mir total leid, ich weiß, dass ich jetzt hiermit breche, aber ich möchte gerne ab unter die Erde machen. Und dann war wirklich, hat tatsächlich auch so ein bisschen erstmal zum Bruch geführt, deswegen habe ich es auch gar nicht so schnell umgesetzt, wie ich es mir vorgestellt habe, so, weil tatsächlich nicht alle so mitgehen konnten mit diesen Namen, weil sie einfach diese Polarisation sehr gescheut haben. Und ich wollte tatsächlich einfach, also natürlich, ich hätte jetzt auch irgendwas Neutraleres nehmen können oder so, aber ich will ja wirklich Veränderung. Ich will wirklich eine Veränderung und möchte wirklich, dass Menschen ganz mutig sein dürfen. Etwas so zu gestalten, wie sie es wollen. Und mir geht es gar nicht darum, meine Vorstellung von einer Abschiedsparty oder Abschiedsfeier zu machen. Und wenn jemand komplett alles ganz in Schwarz haben will und keine Ahnung, düstere Musik, dann ist das auch völlig okay. Aber es geht darum, die Freiheit für alles zu geben. Und ab unter die Erde polarisiert so sehr, dass man unter dem Namen einfach alles machen kann. Und wir haben ja im Moment noch kein Ladengeschäft, wo wir nach außen hin Schaufenster haben. Das haben wir im Moment noch nicht. Wir haben ja hier nur so einen ganz großen Saal, was sehr schön ist. Aber also nur ist auch relativ. Genau. Aber das ist für mich tatsächlich so. Ich habe bis heute das Bild, dass man da vorbeiläuft, leuchtende Buchstaben und dieser Laden einfach regelmäßig alle 3 Monate ein neues Layout bekommt. Und in meinem Kopf sind mindestens 5 Layouts schon fertig. Und sie würden niemals etwas, also man würde wahrscheinlich eher so ein bisschen denken, man kommt in ein Erlebnismuseum oder so.
Ja,
Ja,
so
und
fühlt es sich aber an, wenn ich auf eure Homepage schaue, denke ich so, boom, was für eine coole Party. Wo kann ich hin? So ungefähr, gell? Also es ist einfach echt, also rein schon vom Webdesign und vom Webauftritt habt ihr da schon stark Veränderungen mit reinbracht. Und dann kann ich mir vorstellen, wenn ihr das nur umsetzt in diesem Schaufenster, bitte schick mal ein Foto, dann ich will das sehen. Oder ich komme selber vorbei in Berlin, wenn ich wieder dort bin. Das muss ich mir dann definitiv anschauen.
Ja, auf jeden Fall, wenn das, aber ja, wir haben im Moment einfach noch nicht die Räumlichkeiten gefunden,
Ja.
von denen ich so, also wo ich einfach überzeugt bin, das ist
Das
es
passt.
jetzt. Oh,
Ja,
ja, es
ja.
ist passend. Ich finde es ja irgendwie lustig, wenn es unter die Erde geht. Es wäre natürlich richtig lustig, aber es muss es auch nicht. Aber es muss halt tatsächlich eine gewisse Größe auch haben, um dieses erdrückende Gefühl, was man ja oft auch hat, wenn man drin ist, in Räumlichkeiten ist oder so, dass das genommen ist. Das ist mir tatsächlich wichtig, dass die Leute reinkommen und das Gefühl von tatsächlich atmen können haben. Und ich finde, das ist
Ja.
tatsächlich vielen Bestattern nicht so geschaffen. Das sind doch relativ kleine Räume, dunkle Räume, oft auch mit dunklen Möbeln. Und man hat halt einfach schon da das Gefühl, dass man nicht atmen kann. Und deswegen würde ich das halt gerne auch. Das ist mir halt wichtig bei den Räumlichkeiten dann.
Müssen uns ein ehemaliges Autohaus mieten.
Ja, das wäre ein Knaller. Bin dabei. Ja.
Das wäre die
Und
passende
so
Location.
richtig, oder? Auch von der Größe her und so.
Du hast
Man hat
Licht,
gleich.
du hast viel Glas, du kannst
Ja, das
reingucken.
stimmt. Ja.
Offen,
Ja. Voll
kannst bereinigen.
inspiriert. Ja. I like.
Mal gucken.
Nee, das ist leider schon vermietet.
Ja,
Ja.
ist auch nicht so schön in meinem
Es
Kopf.
ist auch nicht so schön, es wird auch, glaube ich, weggemacht.
Aber ich kenne das selber ja, dieses Gefühl. Ich kann mich noch so erinnern, wo meine Schwester gestorben ist und ich bin da rein. Und es war eben genau wie du es beschrieben hast, ganz dunkel gestaltet. Also die Möbel eben und dann aber natürlich auch dieser Sargraum, also du bist durchgegangen durch einen ganz dunklen Raum ohne Fenster, wo ein Sarg nach dem anderen angelehnt war. Das hat sich echt, also da habe ich mir auch gedacht, so, was hat das mit meiner Schwester zu tun? So gar nichts, gell? Ich habe mich gefühlt wie beim Möbel aussuchen, ja, welchen willst du jetzt, den dunkleren oder den helleren? Und also ganz skurril. Und hat sich überhaupt nicht gut angefühlt. Und dann habe ich ja mit Seelensport war ja lang bei Bestatterin und die hat das auch komplett anders hier aufgezogen. Also mega hell, ganz viel Glas. Da habe ich auch meine Räumlichkeiten gekriegt für Seelensport und du hast nicht gedacht, dass du bei einem Bestatter sitzt, sondern irgendwas sehr Lebendiges. Und die hat das irgendwie auch so, ja, so anders dargestellt und zeigt, ja, dass es einfach auch anders gehen kann, gell? Das finde ich schon schön.
Wir haben ja tatsächlich gar keine Särge, großartig. Also wir haben tatsächlich, also wir haben ja gar keine Särge im Portfolio. Wir verkaufen keine Särge. Also das ist zum Beispiel etwas, was wir bei Ab unter die Erde ganz, ganz oben uns vorgenommen haben, dass wir versuchen, keinen Produktverkauf zu machen. Also, dass es uns wirklich darum geht, und ich glaube, das unterscheidet uns wahrscheinlich an vielen Stellen von Bestattern, dass es bei uns nicht darum geht, einen Produktverkauf zu machen oder jetzt die Liebparty, die Abschiedsparty oder die Abschiedsparty zu verkaufen, sondern dass es uns wirklich darum geht, den Menschen Begleiter zu sein. Und wann diese Begleitung aufhört, entscheiden im Zweifelsfall Sie, denn selbst wenn wir denjenigen bestattet haben, die Abschiedsparty gemacht haben, haben wir danach ja auch immer noch die Abschiedsbar hier. Unser Pendant zu einem Trauercafé,
Ja,
wo man
das war
einfach
nicht so.
kann, wo man sich hinsetzen kann, wo man abends da sein kann. Wir sind zweimal im Monat abends hier. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich hatte einen relativ guten Kontakt zum Beispiel zu meinem Bestatter. Und als dann die Bestattung fertig war, war dieser Kontakt weg. Und bei uns ist es ja so, wir begleiten die Menschen ja schon relativ intensiv. Ich erfahre in meisten Fällen viel mehr als alle anderen, so, weil ich ja auch gerade für die Reden und so immer alle Seiten zusammentrage. Und wenn dann sozusagen dieser Kontakt einfach abbrechen würde, fehlt dieser Moment oder fehlt wieder etwas im Leben. Und dadurch, also das wollen wir halt einfach nicht. Wir wollen gerne, natürlich können wir nicht danach darüber hinaus ganz viel Zeit noch investieren, aber wir wollen danach nicht einfach weg sein, sondern wenn die Menschen es sich wünschen, dann wollen wir da sein.
Ja, bei uns war
Ja.
das anders. Also die Bestatterin und dann die Beerdigung war und fertig. Eben, dann war da nichts mehr an Kontakt oder sonst wie. Wir haben halt hauptsächlich Kontakt mit der Kriminalpolizei die ganze Zeit. Das war ja so unser Kontakt. Die haben uns dann auch vermittelt zu den ganzen ja, psychotherapeutischen Hilfssachen und zu der Psychiatrie, wo dann meine jüngste Schwester ja auch war. Also die waren so der Ankerpunkt für uns eigentlich. Aber die waren auch super in Ordnung, also die haben das auch super gemacht. Aber von der Bestatterin, das war eben Beerdigung und dann tschüss, ja.
Ich weiß auch nicht, wie oft man tatsächlich klassischerweise Bestatter sieht. Also in meinem Hirn sage ich, hatte ja zum Glück nicht so viel zu tun mit Bestattern, also immer nur so in zweiter Linie, wo ich gesagt habe, ja gut. Es ist halt so, die kommen halt an, holen ab, wenn da jemand ist von den Angehörigen, je nachdem, wo derjenige verstorben ist, sprechen die kurz mit dir. Also bei meinem Opa war es so quasi abgeholt und eine halbe Stunde später saßen die dann zu Hause am Fliesentisch, dann kam der Urnenkatalog, dann wurde quasi alles durchgesprochen und dann kannst du vielleicht dich nochmal melden und Änderungswünsche durchgeben, dann siehst du dir auf Friedhof und das war's. Das heißt, du hast vielleicht einen Zeithorizont von, würde ich jetzt mal schätzen, maximal 3 Stunden insgesamt, wo du die siehst. Und bei uns ist es ja schon so, dass wir alleine für die Vorgespräche schon viel mehr Zeit aufwenden, um eben die Leute kennenzulernen, um zu gucken, was brauchen die, um auch so ein bisschen den Möglichkeiten Horizont zu geben. Muss sagen, jetzt nicht jeder kann irgendwie eine Stunde lang über das Thema Tod reden und Verlust reden. Das spürt man dann schon, wenn quasi auch das Gefäß sozusagen voll ist, man dann einfach einen Cut macht. Aber das braucht auch eine Weile, um anzukommen, um sich sicher zu fühlen, um sich zu öffnen, um auch in sich hineinhorchen zu können, was brauche ich, was möchte ich so. Und dann gibt es halt ein Gespräch, wo quasi die wichtigsten Dinge abgeklärt werden. Also sprich, wen sollen wir abholen, wann sollen wir abholen, was ist da jetzt gerade wichtig. Auch ein bisschen eine Idee zu geben, dass wir eher entschleunigen und sagen, okay, wir machen mal so Step by Step. Erstmal das, da ist eine Entscheidung wichtig, ob jetzt zum Beispiel eine Erdbestattung oder eine Feuerbestattung. Also sprich, bringen wir denjenigen zum Beispiel gleich ins Krematorium, weil wir eben nicht so viel hin und her transportieren wollen auch. Und dann kommt das nächste Gespräch zum Thema, möchtet ihr vielleicht nochmal die Kremation begleiten, wollt ihr den Sarg vorher nochmal gestalten, etc. Dann gibt es wieder ein Gespräch zum Thema, okay, Gibt es da einen Termin? Wir sehen die dann im Krematorium. Dann machen wir noch einen Termin zum Thema Abschiedsfeier. Wie stellt ihr euch die Abschiedsparty vor? Habt ihr da Ideen? Und auch da gibt es dann irgendwie nochmal ein Gespräch, Zoom-Meeting etc. Also in Summe sind wir sehr, sehr oft mit den Leuten in Kontakt. Wir machen WhatsApp oder was auch immer für ein Messenger die Leute sich wünschen, wo dann wichtige Infos geteilt werden. Sonst hast du nämlich, du hast eine Kontaktperson und die muss das alles in Anführungsstrichen entscheiden oder alle Informationen an drei weitere
Ja,
tragen, die dann
voll.
nochmal, da bist du dann sozusagen raus. Und allein dadurch haben wir, glaube ich, einen sehr, sehr hohen, sehr, sehr intensiven Kontakt. Und wenn du das dann fallen lässt, ist so ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, wie so ein Urlaubsflirt. Du hast so ein Sondersetting, dann funktioniert das und danach steigt jeder in den Flieger und weg ist. Und dann fühlt sich das aber so komisch leer an. Dann hast du ja wieder einen Verlust, in Anführungsstrichen,
Ja, voll.
von jemandem nach dem Verlust von noch jemand anderem. So. Deswegen.
Und ich glaube, ich finde es so großartig, dass wenn die Menschen zu uns kommen, sie einfach wissen, dass sie direkt ehrlich sein dürfen. Also weißt du, wenn du jetzt einen Verlust erlebst, hast du ja ganz viele Momente, wo du irgendwie funktionieren musst und funktionieren willst, so. Und ich hatte so viele Momente, wo einfach Menschen auf meine Frage, wie geht's dir, sofort, also sofort auch überhaupt gar nicht mehr sich gescheut haben zu sagen, mir geht's noch richtig scheiße. Also gerade vorgestern war jemand hier. Da ist der Tod im Dezember gewesen und wir haben im Januar die Abschiedsfeier gemacht. Und er war hier und ich habe ihn gefragt, hey, wie geht's dir? Und dann hat er gesagt, noch richtig schlecht und es wird noch richtig lange dauern. So, und ich weiß, er geht wieder arbeiten, ich weiß, er macht wieder sein Programm so. Aber trotz alledem war es von einer Sekunde, er hatte nicht mal für einen kurzen Moment gezögert, ob er sagt, ja, geht schon oder ja, mir geht's ganz gut oder so, diese klassischen Sachen, die man so sagt als Floskel, sondern er wusste sofort, hier kann er ehrlich sein, hier kann er sofort sagen, wie es ihm geht. Und das fand ich, also es macht mich tatsächlich sehr froh, weil mir das so wichtig ist, dass die Leute hierher kommen, dass die Menschen einfach wissen, hier ist dieser geschützte Raum, du darfst dir jederzeit sagen, wenn man auch nach einem Jahr oder nach 2 oder nach 4 Jahren noch trauert, dass das einfach dazugehört und dass man Liebe, also Liebe hört nicht einfach auf. So, die bleibt halt einfach da. Und du kannst jetzt dich nicht entlieben. Also, das funktioniert einfach nicht, besonders nicht, wenn der Tod dafür verantwortlich ist, dass der andere weg ist. Das geht einfach nicht.
Und dass die Leute einfach wissen, die zu euch kommen, ich werde da nicht bewertet, nicht verurteilt, ich darf einfach eben sein, so wie ich bin, gell?
Wir sind ja auch relativ schnell an den Leuten dran. Also das fängt so, wenn man das in der Rückschau analysiert, fängt so bei Kleidung an. Also keiner von uns hat ja irgendwie zugeknöpften Hosenanzug. Also das schafft ja schon eine gewisse Distanz. Also ich trage unheimlich gerne
Finde ich auch.
Anzüge. Wenn du da irgendwie alles perfekt gerichtet ist, dann hast du schon so ein, komme ich jetzt an den Menschen ran oder nicht? So, es ist ja bei uns nicht so. Wir sind nun haben uns irgendwie entschieden, in jedem Kontext ständig beim Du zu sein. Also egal wer das ist, die werden konsequent alle geduzt.
Bei
Ist bei
mir
manchen
auch.
schwierig. Tatsächlich, wir hatten gestern ein paar Jugendliche hier, das war ganz lustig. Da meinte einer, der hat nicht aufgehört, mich zu siezen. Da habe ich gesagt, kannst du das bitte lassen? Also, nee, das ist so Respekt. Ich so, ich bin doch aber auch nicht respektlos, weil ich dich duze. So. Also wenn das das letzte Merkmal ist, dann haben wir irgendwie ein Problem. Das schafft, glaube ich, eine gewisse Nähe. Und dann sind wir auch, glaube ich, wenn es die Situation erfordert, auch körperlich. Das heißt, wenn mich jemand in den Arm nehmen möchte, dann darf der das. So,
Das
wir
hatte
hatten
ich,
jetzt, genau,
ja,
am
genau.
letztes Wochenende sind wir zu einem Fall gefahren. Da hat die Frau hat ihren Mann verloren und die hat uns beide, wir haben uns danach immer so, die hat mich umarmt, aber die hat mich so festgehalten. Weil das natürlich auch, ja, jetzt kann man so küchenpsychologisch sagen, das ist halt eine Situation, in der fehlt dir irgendwie der Halt bei so einem massiven
Ja,
Verlust.
voll.
Hältst du dich fest? Oder wir hatten hier mal jemanden. Nicht jeder Mensch ist ja gleich so körperlich, was auch völlig okay ist. Das hat aber auch den Nachteil, dass manche Menschen so gar nicht empfänglich dafür sind, was brauchen der andere, weil es gibt Menschen, die brauchen das gerade. Und wir hatten immer jemanden, der mal gesagt, so, jetzt nimm mal deine Frau in den Arm. So. Weil die hat sich so festgehalten an uns beiden bei einer Umarmung.
Ja, genau, sie war tatsächlich, erst war sie, saß sie die ganze Zeit allein und er saß auf der anderen Seite und sie hat sich die ganze Zeit selbst quasi festgehalten. Und dann, ja, irgendwann also war tatsächlich auch ein plötzlicher Tod. Das muss man ja einfach auch immer nochmal sagen, dass wenn das so plötzlich eintritt und das weißt du sicherlich besser als wir, dass es einfach nochmal eine ganz andere Herausforderung ist. Es ist der Schmerz des Verlustes ist nicht unbedingt ein anderer, aber die Herausforderungen, die deinem Körper und der plötzlichen Situation geschuldet sind, sind einfach nochmal eine andere. Und es war bei ihr auch so, und dann ist es auch noch ihr Kind gewesen. Und dann stand sie vor mir am Ende dieses Gespräches und ich war ganz unsicher, wie viel Distanz eigentlich, weil sie wirkte auf mich immer sehr distanziert. Dann stand sie vor mir und hat gesagt, Maria, kann ich dich umarmen? Und dann habe ich gemerkt, okay, ich ging davon aus, sie will diese Distanz so. Dabei war einfach sie gar nicht mehr in der Lage zu, also ich fand es großartig, dass sie das kommuniziert hat am Ende des ersten Gespräches, weil so viel Mut musst du ja erstmal
Ja,
haben.
voll.
So, auch in dieser Situation, aber das war wirklich für mich immer wieder, dass ich sehe, die Menschen brauchen das tatsächlich im Zweifelsfall. Sie brauchen im Zweifelsfall auch mal jemand, der die Hand hält oder der wirklich einfach, weil gerade wenn man zum Beispiel seinen Partner verloren hat und dann das war der einzige Mensch, der dir irgendwie eine Form von körperlicher Nähe geschenkt hat, dann jemanden zu haben, der einfach die Hand mal eine Sekunde länger hält, als er müsste im Zweifelsfall. Dann ist das schon für viele eine Form von Trost und eine Form von, ja, Geschenk tatsächlich in so einer Situation.
Oder die eine Mama, die wir begleitet haben, oder die ihren Sohn verloren hat, wo dann eben auch dieses Statement, so möchtest du gerade in den Arm genommen werden, in einer Situation war und die auch erstmal Nein gesagt hat, dann irgendwie eine Minute gebraucht hat, um dann zu sagen, nee, eigentlich doch.
Genau.
So,
Das.
manchmal braucht es halt diesen Raum, diese
Ja.
Entschleunigung, das Angebot. Und es ist ja für uns auch bei allen Angeboten, die wir machen, so du kannst halt zu allem Nein sagen, das ist völlig fein. So. Hat mich persönlich angepiekst, wenn du irgendwas blöd findest, was ich vorschlage, weil das habe ich irgendwann mal im Aufbau, glaube ich, von Ab unter die Erde, war das gelernt, kein Mensch hat Bock auf deine Lösung. So. Also ich habe die großartigsten Ideen der Welt und für mich sind die total passend, aber andere gucken mich halt immer schief an, so, ich habe vorhin mir Kaffee gezogen in der einen Tasse und dann guckt unsere so Buchhalterin an, ja, der spuckt da drauf, du hast aber auch schon bessere gehabt. Völlig fein, so. Für mich funktioniert der, für dich halt nicht so.
Man muss dazu sagen, auf dieser Kaffeetasse steht: Menschen sind wie Fische, sie laichen.
Das ist ja geil. Wo habt ihr die Sprüche immer her? Einfach selber.
Es ist
Ja.
tatsächlich, also Robert, man muss dazu sagen, Robert ist da drin total gut. Also er kann tatsächlich Wortwitz ganz gut, also beziehungsweise haut er so viele Sachen raus, dass bis dann irgendwann mal jemand lacht. So, nein, das stimmt
Es ist
nicht.
so ein bisschen, du kannst natürlich sagen,
Heißt es,
Scharfschützengewehr,
oder?
weil es gibt einen Schuss ab, einen Treffer. Oder du machst es halt wie ich, so mit irgendwie ganz hoher Frequenz, ganz viel raushauen und irgendwann trifft schon was. So. Die Humorschrotflinte oder so.
Aber wenn
Genau.
wir gerade bei Humor sind, das würde mich interessieren, weil ich das auch noch weiß, vom ehemaligen Bestattungsunternehmen, wo ich dort war, dass Humor auch für Bestatter und Bestatterinnen eine sehr wichtige Ressource ist und einfach auch wichtig ist im Umgang mit dem Ganzen. Weil wenn du es nur ernst siehst oder ansiehst, dann hält es oft ja fast nicht aus.
Es ist tatsächlich ein sehr, sehr schmaler Grat und ein sehr, sehr schwieriges Feld, weil es so abgekapselte Bereiche sind, habe ich das Gefühl. Du bist ja, also wir haben ja einen recht derben Humor mit den Sprüchen in einem sehr emotionalen, extremen Fall. Und das brauchen, glaube ich, Menschen. Wir hatten mal einen buddhistischen Mönch, ein Freund von uns, der hat gesagt, manchmal ist eine Situation so schrecklich, dass du sie kaum erträgst und Humor schafft es, dass du sie eben erträgst und in dem
Ja,
Moment
voll.
besser aushalten kannst. Das führt aber manchmal dazu, und das haben wir bei KollegInnen, Bestattern ab und an erlebt, dass es dann so einen Zynismus da drin hat. Oder eben
Eine Form des Sarkasmus, die ich nicht ertragen kann. Also,
so abwertend wird, ja.
genau. Ja.
So, und dann hast du so diesen bestatterinternen Humor. Und dann hast du so einen, aber wir versuchen einen Humor zu machen, der wirklich integriert. Und ja, manche finden das total blöd und unsäglich und das ist völlig okay. Das schützt die Menschen ja auch davor, bei uns zu landen und dann an der falschen Adresse zu sein.
Genau.
So. Aber letzten Endes geht es uns ja nicht darum, uns über eine Situation oder einen Menschen lustig zu machen, sondern eine Situation aufzulockern und vielleicht auch so zu stolpern und zu sagen, Moment, ich muss da ganz kurz drüber nachdenken. Was macht denn das mit mir? Möchte ich das nicht? Und das haben wir ja in all unseren Entscheidungen. Also ob ich jetzt einen blöden Spruch mache und einer sagt so, Moment, finde ich uncool, oder ob ich einen Vorschlag mache, wo ich sage, hey, wir könnten das so und so gestalten oder das und das könnte ja passen. Moment, nee, muss ich kurz drüber nachdenken. Nee, passt eigentlich nicht so. So war derjenige nicht. Oder das ist nicht stimmig, fühlt sich nicht gut
Ja.
an.
Ich glaube, also bei uns kann man es ganz klar machen, wir sind zwar wirklich, also wir lachen ganz gerne und ganz viel und wir haben bestimmt auch eine sehr, ich bin eher der sarkastische, er ist mehr der Wortwitzmensch. So, ich habe es von meinem Vater, ich kann nichts dafür, ich ist quasi das Erbe. Da kann ich mich jetzt für immer verstecken, er kann sich ja nicht mehr verteidigen.
Ich kann auch sehr sarkastisch sein, ich muss nur aufpassen, weil ich neige zum Zynischen. Deswegen
Genau.
ist das bei mir.
Aber ich glaube, ich würde nie einen Witz machen, den ich nicht vor den Angehörigen auch machen würde. Oder das versuche ich jedenfalls. Also wenn ich Witze mache, wo ich Angst hätte, dass die anderen es hören könnten,
Ja.
dann glaube ich, ist der Moment gekommen, dass es nicht mehr gut ist. So. Ich weiß noch eine Situation früher in der Tierarztpraxis. Ich gebe zu, das war für mich in vielen Stellen so, dass ich dachte so, Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Was bitteschön ist euch da eingefallen? So. Und ich hatte eine Situation, da kam ein Mann mit seiner Schildkröte zu uns nach dem Winterschlaf und meinte so zu mir, also wisst ihr, ich habe ja gedacht, sie ist tot, aber also sie bewegt sich immer noch. Sie bewegt sich wirklich noch. Also ihr müsst nur genau hingucken. Und wenn man sie hochnimmt, dann bewegt sie sich. Und ich stehe in diesem Raum und nimm diese Schildkröte so hoch und die Ärztin guckt mich so an und wir gucken uns beide an und er so, guck, guck, habt ihr gesehen, die hat sich bewegt und ich mache so und die Arme machen so, gehen nach vorne runter und dann bewege ich sie nach hinten und die Arme sind hinten, weil die gesamte Schildkröte sich innen schon aufgelöst hatte und diese Verwesungsflüssigkeit über die Gliedmaßen bewegt hat und ich hab meine die Ärztin angeguckt, guck den Mann an und es tat uns so leid, weil wir beide so lachen mussten. Weil die Schildkröte war schon durchsichtig, also man
Ja,
konnte schon
ja,
gucken.
ja.
Und das war ein Moment, der tat mir wirklich leid, aber ich konnte einfach nicht, weil es war so, also sie war halt einfach schon sehr lange sehr
Ja,
tot.
ja. Ja,
Und
und
dementsprechend, ich verstehe das, also bei Schildkröten verstehe ich das, es gibt ganz viele Momente, wo man das ganz schwer einschätzen kann. Wir haben uns dann auch entschuldigt dafür, aber wir mussten beide so lachen. Er konnte das dann auch nachvollziehen, konnte dann auch mit uns gemeinsam lachen über die Situation, weil er meinte, na klar, wenn man da ein bisschen näher hinguckt, dann kann ich schon verstehen. Irgendwie ein Tier, was hier schon mehrere Monate tot ist und dann wollte ich vorzulegen, das heißt, es bewegt sich noch. So, ja, genau. Aber das sind zum Beispiel Sachen, da hätte es mir zum Beispiel sehr leid getan. In einer anderen Situation zum Beispiel, da war eine Familie hier, die waren noch relativ distanziert. Hatte sich der Sohn und Partner und Vater tatsächlich versehentlich das Leben genommen mit Drogen. Und die kamen durch die Tür bei uns und sie wollten Sarg gestalten, glaube ich. Ich glaube, sie wollten Sarg
Ja.
gestalten an dem Tag. Und ich sagte, ja, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid bei uns und so. Es sind ganz große Räume, Säulen, die hier sind und so. Und dann habe ich gesagt, ja, und wenn ihr eure Jacke, genau da hinten ist die Garderobe und so, wenn ihr euch aufhängen wollt. Und dann stehe ich vor dieser Familie, die ja gerade jemanden verloren haben, der sie
Ja.
versehen. Und oh Gott, es tut mir leid, wirklich so. Ich so zutiefst schockiert. Und dann guckt mich seine Partnerin an, fängt herzlich an zu lachen und hat gesagt, Maria, er würde dich lieben.
Aber das ist eben etwas, eben total Menschliches, gell? Und wenn das an der Stelle passiert, wo dann jemand jetzt auf jemanden trifft, der gut damit umgehen kann, gibt natürlich auch die andere Seite, wo es dann nicht so passend ist oder der Mensch dann echt schockiert oder so. Hast du das auch schon mal erlebt? Sowas in die Richtung? Was ist mit dir oder so?
Ich glaube,
Die kommen
wenn
nicht
man,
so ab unter die Erde.
nee,
Das war nicht mal gedacht, ja.
wenn man es thematisiert und sagt, es tut mir leid, das war gerade ein Versehen, wenn
Ja.
man also menschlich agiert und eben nicht diese, das ist ja oftmals diese Fallhöhe. Ich bin der Bestatter, ich habe hier eine Distanz, weil ich muss mich ja emotional schützen vor der Situation, sonst kann ich den Job nicht machen. Ich bin auch eine Fachkraft, ich habe eine Expertise. Und wenn man dann da so steht und so bierernst ist, dann wird es, glaube ich, schwierig. Aber wenn man einfach sagt, hey, ich bin halt ein Mensch, ich mache auch Fehler und ich sage auch
Ja.
Sachen, die blöde sind. Das hatten wir bei der ersten Begleitung von der Familie, die ein Kind verloren hat, wo ja Maria gesagt hat, am Anfang will ich auf gar keinen Fall machen, weil ich habe selber Kinder, ich kriege das emotional nicht hin. Dann waren wir doch da, weil bevor ich jemanden wegschicke, da muss ich wissen, wo ich denjenigen hinschicke und dann muss es besser sein als bei mir. Hatte ich in dem Falle nicht, dann muss ich es leider lieber oder in dem Fall glücklicherweise lieber selber machen, bevor ich jemanden ins Leere laufen lasse und sage, keine Ahnung, aber bei mir bist du falsch, das würde ich halt nicht machen. Und da war halt eben auch so, wenn ich etwas sage, was blöd ist oder was sich unangemessen, unangenehm vorkommt, dann sagt es bitte vorneweg, weil es ist eine schwierige Situation. Es kann sein, dass ich irgendwie einen Fehltritt mir leiste, aber dann thematisiert es bitte gleich, bevor da irgendwas im Raum steht. Was ich leider erlebt habe, was so Bestatter betrifft, ist eben dieses, wenn dann Leute reinkommen, also wir hatten mal eine Abholung in der Klinik und wir haben die Verstorbenen noch angezogen, angekleidet. Der Mann in der Pathologie war ganz so, ich habe noch nie erlebt, dass jemand, die man hier anzieht, die werden auch ganz oft ja nicht mit einem Sarg abgeholt. Und ich habe auch noch nie erlebt, dass jemand versucht, die Kleidung ganz zu lassen, sondern die schneiden halt hinten auf, so schnell fertig, so machen wir halt nicht, nur wenn es sein muss. Ja, tatsächlich. Und dann kommunizieren wir das den Angehörigen auch und sagen, hey, wir mussten da und da die Kleidung öffnen, weil wir, das ist ja mal die Waage, wie sehr manipuliere ich den Körper, schade ich dem damit in irgendeiner Form und irgendwo ist halt eine Grenze, wo du sagst, dann mache ich lieber die Kleidung kaputt, als den Körper noch weiter zu beschädigen, weil der hat halt einen gewissen Schutz verdient, der ist ja schutzlos in dieser Situation. Naja, und dann kam diese Kollegin da rein und ging dann pfeifend, um eben zu sagen, das macht mir hier gar nichts aus, in die Kühlung, um da jemanden abzuholen. Und das ist halt sowas, wo ich sage, du versuchst deine eigene Unsicherheit eben mit so einer Art Humor irgendwie zu kaschieren, aber unterm Strich ist es entwürdigend für die Situation. Es ist entwürdigend für jemanden, der eben schutzlos ist, der kann sich nicht wehren, der kann ja nicht sagen, hör auf zu pfeifen, finde ich unangemessen, jetzt über meinem toten Körper dich da lustig zu machen oder was auch immer. Da wird es dann schwierig. So.
Also ich glaube, also wirklich, ich glaube, man kann viel mit Humor nehmen und das ist auch wichtig und das, glaube ich, stimmt auch an der Stelle, um es halt auch einfach zu verarbeiten. Allerdings ist es tatsächlich in der Branche so, dass ganz, ganz oft so einfach makabere Geschichten ist. Und das war wirklich eine Situation, da steht dieser Pathologiemitarbeiter und ich stehe an dieser Frau und wir unterhalten uns über diese Frau, die ich dort anziehe. Und ich hatte tatsächlich relativ viel Hintergrundwissen und dann kommen diese anderen Kolleginnen rein und tun so, als wenn es war halt einfach, wir haben uns beide angeguckt und haben uns in der Situation so unwohl gefühlt. Also es war halt einfach so, dass wir, also ich kann es gar nicht ausmachen. Ganz oft könnte jemand pfeifen und es würde mir nichts ausmachen. Aber diese Situation es hat einfach so null gepasst und wir haben es wirklich sofort als so unangenehm empfunden. Also auch der Pathologiemitarbeiter war so, also der kennt ja jede Menge Bestatter und der ist auch echt hart im Nehmen. Aber in dieser Situation hat er es so als so unangenehm empfunden und hat mir das auch direkt gesagt, hat auch direkt gesagt, dass er wirklich unglücklich ist mit den Frauen. So, ja, naja, so
Es
ist.
ist tatsächlich, also du hast halt Themen, die sind wirklich schwierig, gerade wenn Körper verletzt, wenn Gliedmaßen abgetrennt sind, wenn wir hatten jetzt jemanden, der hat Organe gespendet. Also das ist halt eine Verletzung an dem Körper. Es ist ja sowieso kein Zustand, den man, also wir jetzt ja schon öfter, aber dass du alltäglich da jemanden hast, der verstorben ist. Wir wissen ja auch nicht, was uns erwartet, oftmals. Und irgendwie mit dieser Situation klarzukommen. Aber wir haben halt den Vorteil, wir gehen oft zu zweit hin in so eine Abholung, machen wir sowieso nie alleine. Dann reden wir miteinander, wir reden auch mit dem Verstorbenen und thematisieren Dinge auch. Das hilft natürlich, dich da in irgendeiner Form durchzutragen. Sei es ein unangenehmer Geruch, den kann ich thematisieren. Ich kann sagen, ey, das ist jetzt gerade ein sehr unangenehmer Geruch. Ich kann auch mit demjenigen kommunizieren und sagen, es tut mir leid, aber du riechst gerade unangenehm. Wir hatten das immer bei einer Mama, die ist zu ihrem Kind hat gesagt, oh, du stinkst. So. Es ist völlig okay, das so zu formulieren. Was ich halt nicht möchte, was ich echt schwierig finde, ist, wenn man dann irgendwie versucht, die Situation für sich selber ertragbar zu machen, indem man sich darüber lustig macht oder
Ja,
das irgendwie
das
ins
tun wir auch.
Lächerliche zieht. Das ist halt so ein Grad, den ich leider oftmals erlebe, weil wahrscheinlich da auch schlecht geschult ausgebildet ist oder wie auch immer die Umstände sind. Das rechtfertigt es nicht, aber das erklärt es vielleicht.
Genau.
Ja. Wenn wir schon beim Verabschieden sind, also ihr findet ja auch, oder ihr steht dafür, dass es wichtig ist, sich von den Menschen dann angemessen zu verabschieden, auch von dem Körper natürlich. Es gibt aber Fälle, wo es einfach schwerer möglich ist oder vielleicht sogar gar nicht möglich ist. In unserem Fall, da würde mich eben interessieren, wie ihr damit umgangen wärt. War es ja so, meine Schwester ist ermordet worden, das heißt, sie ist dann über 4 Wochen im Wasser gelegen, als Wasserleiche eben. Und erst dann war sie ja beim Bestatter. Dann hat sie erst noch obduziert werden müssen und so weiter. Das hat ja auch noch mal eine Woche gedauert oder so. Und dann ist sie eben erst beim Bestatter gelandet. Und die hat uns ja dann sofort gesagt, na, auf gar keinen Fall, wir sollen sie nicht anschauen, weil eben sie ist natürlich nicht Larissa, so wie sie war. Das ist ja eh klar. Aber dadurch, dass sie Wasserleiche ist, die sind ja oft dann aufgedunsen, keine Haare mehr und so weiter, hat sie uns halt so beschrieben. Und deswegen gibt es auch keinen Abschied. Also sie würde uns das so empfehlen. Ja, und du bist ja als Angehörige, gerade in meinem Alter, wenn du nie irgendwas mit dem Tod zu tun gehabt hast, dann stehst du da und du musst der Person ja komplett so glauben und vertrauen. Und du warst aber gleichzeitig, es ist eigentlich die letzte Möglichkeit oder es wäre die letzte Möglichkeit gewesen, sie nochmal zu sehen oder irgendwie das zu realisieren, weil sie war ja von heute auf morgen einfach weg. Also die Party war und am nächsten Tag war sie weg. So. Sie hätte ja überall sein können. Und dann sagt ein fremder Mensch, ja, die ist jetzt tot und jemand hat sie umgebracht und du kannst dich jetzt aber nicht verabschieden. Und wir sind alle an dem Sarg gestanden und keiner hat geglaubt, dass sie wirklich da drin liegt. Gell? Also meine Familie, wir sind da gestanden und die ganze Zeit gesagt, vielleicht ist sie, vielleicht ist doch ein Irrtum, vielleicht haben sie jemand anderen. Na, aber sie haben doch gesagt, das Tattoo, das ist ihres und so weiter. Also man hat natürlich bestätigt, gell? So auf Papier und diese Tests und was weiß ich. Das war ja alles da, aber im Kopf ist das bei uns natürlich nicht angekommen. Und meine jüngste Schwester hat heute noch Probleme damit, das zu realisieren. Und sogar ich habe auch noch, manchmal erwische ich mich so, dass es 1, 2 Sekunden sind, die was ich in ein paar Monaten, wo ich mir denke, vielleicht ist sie ja doch gerade irgendwo unterwegs in der Weltgeschichte oder so, gell? Und da würde ich mal gern wissen, wie ist das bei euch? Was habt ihr da oder was bietet ihr da an für Möglichkeiten, sich trotzdem irgendwie zu verabschieden? Weil eben, ich war als Wasserleiche, vielleicht habt ihr das auch selber schon erlebt. Erzählt's mal da.
Ich zeig dir gerade das in die Kamera, was ich gerade fühle, weil ich mich gerade so sehr zusammenreißen muss, weil mich diese Situation so wütend macht. Weil sich viele Bestatter nicht darüber bewusst sind und viele Polizisten, und wir haben es jetzt gerade auch in einem Krankenhaus gehabt, viele Ärzte sich nicht darüber bewusst sind, was sie Menschen mit diesen Sätzen antun. Wo hatte sie denn ihr Tattoo?
Am Hals.
Am Hals. Warum hätte man dir diese Stelle nicht zeigen können an dem toten Körper? Also es macht wirklich, ich habe richtig Gänsehaut, weil ich so wütend bin. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und ich bin da, ich
Oh,
bin,
doch.
also, weil ich wirklich finde, ich hatte letztens tatsächlich das erste Mal den Fall, dass ich einer Familie gesagt habe, ihr Lieben, ich habe gerade deine Frau, ich habe gerade eure Mama gesehen. Und die Medikamente haben leider ganz, ganz viel schon gemacht. Und ihr hattet einen Abschied im Hospiz. Und ich für meinen Teil würde heute sagen, lass uns den Sarg geschlossen halten. Das war das erste Mal in meinem ganzen Leben, dass ich das gemacht habe.
Aber die hatten ihr, also die haben ihre Mama halt, also die Frau und die Mama noch tot gesehen.
Ja, die
So,
haben
da
sie dann
war eben
verabschiedet. Ja.
diese Story für das Hirn, und das ist ja das, auch der verletzte Körper erzählt ja eine Geschichte, der, auch wenn er, selbst wenn er nicht verletzt ist, aber dieser Körper, der kalt ist, wo man die Haut noch anfassen kann, etc., erzählt die Geschichte, dass eben Seele, Bewusstsein, wie auch immer man es nennen möchte, nicht mehr in diesem Körper ist. Und diese Story braucht einfach das Gehirn. Du brauchst diesen Abgleich, um eben sowas nicht mehr zu
Und
haben.
die Flashbacks, dass die halt
Und
einfach aufhören.
genau. Hast
Voll.
tatsächlich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und ich glaube, das Grundprinzip, was wir haben, ist nicht ob, sondern wie.
Wie?
Das heißt nicht, ob du deine Schwester nochmal sehen kannst oder wer auch immer es ist, sondern wie kriegen wir das hin, da irgendwie nochmal eine gemeinsame Erinnerungen zu schaffen an diesen Moment und diesen Abgleich hinzukriegen. Und ja, das kommt so ein bisschen darauf an. Wir müssen natürlich gucken, in welchem Zustand ist die Person. Es gibt die Möglichkeit zu sagen, also wir machen sowieso immer ein Foto. Weil wir Leute haben, die sagen, will ich nicht nochmal sehen, möchte ich nicht, ich kann ja auch niemanden entmündigen, und das ist eben das, was die sagen, ich kann das anbieten. Ich kann ganz klare Worte finden für eine Situation und sagen, so und so ist es, so und so sieht derjenige aus, das und das erwartet euch. Wir gehen dann gemeinsam hin und ihr könnt jederzeit aus der Situation rausgehen, aber es gibt Menschen, die sagen, das möchte ich nicht. Das ist völlig okay, aber ich kann nicht sagen, mach das nicht oder mach das doch, weil damit entmündige ich den.
Ja,
Und es
voll.
geht nicht darum, was willst du, sondern was ist meine Idee davon, was du jetzt brauchst. Deswegen haben wir dann ein Foto zumindest von den Leuten, dann können die nach einem halben Jahr manchmal sagen, hey, jetzt hätte ich dann doch gerne das Foto. Dann ist es gar nicht so schrecklich, wie sie sich das vorstellen. Ich kann mit den Leuten hingehen. Ich kann sagen, okay, wir können Teile eben zeigen, so weiß ich nicht, Hand, Fuß, Bein, was auch immer. Wenn du sagst, deine Schwester war schon so stark verändert, dass eben auch das nicht zu einem Abgleich geführt wäre. Ein Foto vom Tattoo, die Stelle von dem Tattoo, den Rest könnte man abdecken. Und selbst wenn das nicht funktioniert, kann man immer noch sagen, ich gehe zu jemandem, der das drauf hat, nämlich dann sind Bestatter da nicht mehr die richtigen, sondern dann suche ich mir Hilfe von einem Thanatopraktiker und gucke, was können wir vielleicht so weit rekonstruieren oder darstellen, dass ich eben einen Abgleich habe. Nicht von, derjenige muss wieder so aussehen wie zu Lebzeiten, weil dann hast du diese Geschichte nicht,
Ja.
warum ist derjenige nicht mehr da, wenn der aussieht, als würde er nur schlafen. Dann fragst du dich, ja, das sieht doch ganz normal aus. Aber kann ich denn das so vielleicht hinkriegen, rekonstruieren, dass derjenige nochmal einen guten Abgleich hat, zwar sieht, okay, es hat einen Grund, dass derjenige gegangen ist, dass derjenige verstorben ist, aber es ist halt keine, weiß ich nicht, offene Wunde, abgetrennte Gliedmaßen, also es ist dann auch echt nicht schön, sich anzusehen. Manche brauchen das wiederum, die sagen, ich will das sehen, auch da sind Menschen unterschiedlich. Genau, und dann ist immer das Maß zu finden zwischen, inwieweit manipuliere ich den Körper. Also jetzt irgendwie nochmal Farbe aufzubringen. Wir schminken die Leute nicht. Wir hatten letztens aber den Wunsch so, sie hat immer Lippenstift getragen, sie hat immer die Augenbrauen nachgezogen. Dann machen wir auch das natürlich, weil das zu der Situation, zu der Person gepasst hat. Was ich nicht will, ist, dass man da irgendwie, es gibt ja dieses, wir müssen den Mund schließen und quasi hier einen Nagel rein, da einen Nagel rein und dann ziehen wir das mit dem Draht zu. Das ist eine Verletzung an dem Körper, die ist in meinen Augen nicht notwendig. Kann ich anders arbeiten. Tatsächlich, da gibt es ganz, ganz viele Techniken. In Amerika gibt es Meisterschaften da, sozusagen, wer kriegt denjenigen so hin, dass er aussieht, als wäre er noch lebendig. Finde ich für einen Abschied echt schwierig. Es ist tatsächlich nicht unser Stil. Wir versuchen, den verstorbenen Körper nicht zu manipulieren, nicht zu verletzen. Und da kann man aber eben gucken, was kann man noch machen, dass man denjenigen zeigen kann oder eben Teile zeigen kann.
Ich habe
Also
das
an dem
eben auch,
Ort.
ja. Nee, fangen wir an.
Ja, ich habe das eben natürlich auch schon mehreren Bestattern, also die jetzt moderner mit der Zeit unterwegs sind, auch gefragt. Und es ist echt auch immer diese gleiche Antwort. Das macht mich wütend und ich hätte alles dafür geben, um es irgendwie, eben dieses Wie zu schaffen. Und was ich auch spannend gefunden habe, eben, dass gerade bei Wasserleichen ja das Problem des Geruchs ganz stark auch da ist. Und das hat mir ohne eben erklärt, dass sie da halt wirklich deutlich darauf hinweisen hätten müssen, weil das ist schwierig, dann den Geruch noch komplett irgendwie wegzukriegen. Und da haben scheinbar auch viele dann ein Problem mit dem Geruch, dass es schnell zu Übelkeit und so weiter führt, gell? Aber sogar da hat sie gesagt, hätte sie alles versucht, um es irgendwie zumindest eben für einen kurzen Zeitraum auch, aushaltbar zu gestalten, dass es ja
Also an
irgendwie
der
möglich
Stelle.
gewesen wäre. Und wir haben ja auch wirklich, also wir haben ja auch nicht wirklich die Möglichkeit gehabt beim geschlossenen Sarg. Also das war ja nur ein Tag, wo der in dieser Kapelle, so, wo es für mich überhaupt nicht passend war, weil ich auch nicht gläubig bin, etc. und so, meine Mama aber, dass er da drin gestanden ist. Und dann war es ja, die Beerdigung selber war ja nur mit Tausenden von Leuten, gell? Also da war ich ja irgendwie noch kein Zugang mehr gehabt und so weiter. Also es war halt überhaupt nicht entsprechend, wie es Larissa war oder wie sie es gewollt hat oder dass man nur diese Möglichkeit hat, sich in Ruhe eben seinerzeit so zu verabschieden.
Was halt auch noch eine Möglichkeit ist, es gibt ja auch den Fall, da ist dann wirklich nichts mehr von jemandem übrig. Letztes Mal mit
Voll.
dem, da halten es schon eine Weile her. Die hatten mal einen Motorradfahrer, der ist dann mit, weiß ich nicht, wie viel 100 km/h in den Traktor irgendwie rein und dann war halt alles weg, weil dann hat es noch gebrannt etc. Da war wirklich nichts mehr da. Also die haben versucht, dann noch Hautfetzen da irgendwie aus dem Kühlergrill zu lesen und so eine Geschichte, aber da konntest du gar nichts zeigen. So. Auch, also selbst in dem Falle kann man sagen, okay, da weiß ich nicht, dann gucken wir uns eben das Motorrad an oder was auch immer davon ist. Das ist irgendein identifizierendes Merkmal. Also keine Ahnung, wenn der Helm es vielleicht dann doch irgendwie in Teilen zumindest überlebt hat oder einen Teil der Handschuhe, was auch, also irgendwas findest du, wo du sagst, hat derjenige getragen oder so. Also selbst da
Das finde ich
irgendwie
zum Beispiel auch
einen
spannend,
Gegenstand zu
weil
machen.
das war dann unser Abschied. Und zwar hat sie, also dadurch, dass es sich um einen Mordfall handelt, hat sie natürlich auch Beweismaterial gegeben und so weiter. Und Beweismaterial war zum Beispiel auch Piercings und Schmuck, das Larissa tragen hat. Und das haben sie dann entfernt aus ihrem Körper und aufbewahrt. Und dann hat man irgendwann das Beweismaterial nicht braucht. Und dann haben sie sich gemeldet, die Kriminalpolizei, und hat uns dann angerufen, du, wir haben da noch ein paar Sachen, die würden wir eigentlich gern geben. Und ich habe aber nicht gewusst, was es ist, um was es sich handelt. So, ich soll kurz vorbeikommen. Ich, war nicht meine Mama, mein Papa, sondern ich als Tochter, weil ich in der Nähe war. Und meine jüngste Schwester war zu dem Zeitpunkt in der Psychiatrie und hat dann gesagt, ja, sie mag da mitgehen. Wir haben beide nicht gewusst, was uns erwartet. Nichts. Und dann mitten im Gang ist der Polizist rausgekommen mit einem Sackerl in der Hand, so, gell? Da hat er gesagt, ah, da seid ihr, ja, ich wollte nur noch schnell die Piercings oder Schmuck, ich weiß nicht, was denke ich, später da an Körper dran hat, aber das sind so ein paar Schmuckstücke, hat es umdreht, zack, ausgeklärt, gell, bing, 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 dann sind die ganzen Schmuckteile da rumgelegen, ich weiß nicht, ob ihr das haben wollt oder soll ich es wieder mitnehmen und so. Und das war für uns der Moment des ersten Realisierens, so, oh mein Gott, dieses Piercing, das kenne ich, das ist wirklich von der Larissa. Das war wirklich das erste Mal, wo man das checkt hat, so mitten in einem Gang von irgendeinem Kriminalpolizist. Also das war Horror. Danach sind wir gut begleitet worden von einer Psychotherapeutin eben in der Psychiatrie, aber boah, der halben Zusammenbruch natürlich, weil wahrscheinlich, du hast nichts erwartet, du weißt nicht, was sie trifft. Und mit diesen Teilen, da haben wir dann auch gemeinsam etwas Schönes gestaltet, so eine Kiste bastelt und baut und so uns nochmal verabschiedet, gell, von diesen Teilen.
Voll gut. Also.
Meine Hoffnung ist immer, wenn die Begleitung vorher gut ist, dass du
Ja.
im hinten raus den Psychotherapeuten oder wer auch immer dann da drin ist, Zeit sparst. Tatsächlich, muss ja auch da sagen, also in Deutschland ist die Situation ja so, dass du Ewigkeiten auf einen Therapieplatz wartest. Akut und Klinik ist nochmal ein bisschen was anderes, aber also für einen ambulanten Therapieplatz, das ist ja ein Albtraum, tatsächlich dieses Prozedere daran zu kommen und eben sowas zu vermeiden und zu sagen, hey, ich habe noch das und das, das und das erwartet euch. Und dann sich vielleicht in einem Raum Zeit zu nehmen. Aber gut, die Kritik ist jetzt ja relativ einfach. Ich glaube, das muss ich nicht nochmal erklären, was da alles schief lief. Was ich daran schwierig finde, ist tatsächlich, dann hast du es wahrscheinlich gereinigt bekommen, etc.
Ja,
So.
wir haben's ja, das hätte man
Ich
nicht
hätte
dürfen.
jetzt in
Wir hätten
meinem
es nicht
Kopf noch
angreifen
so,
dürfen, nichts, gell?
ja, ich hätte jetzt in meinem Kopf noch so dieses, hey, das ist ihr Piercing, warum macht ihr das ab? So, weil es gehört zu ihr, das hat sie ausgemacht. So, das finde ich halt strange.
Ist natürlich durch die.
Ich verstehe schon,
Ja,
das,
durch den Mordfall haben sie alles natürlich
ja,
sammeln müssen. Da
auch
war
da zu
nichts
kommunizieren,
möglich.
also noch weitaus vorher, hey, wir haben sie gefunden, sie hatte anscheinend Piercings, das wäre ja auch für euch nochmal so ein Hinweis gewesen, das ist sie wirklich. Wir müssen die jetzt leider entfernen oder wir mussten die entfernen.
Ja.
So.
Ja, weil das haben wir alles nicht gewusst, natürlich. Nichts davon.
Aber weißt du, ob es Fotos von der Obduktion gibt?
Ja, eben, das war sie. Also es gibt eine Polizeiakte, Gerichtsakte und so weiter und da sind da Fotos drin. Die hat die bis jetzt eben noch niemand von uns angeschaut. Die haben mit meiner Bestatterin, also die, wo ich gearbeitet habe, dann eben auch immer wieder drüber geredet und sie hat gesagt, wenn ich bereit bin, dann würden wir das zusammen machen. Also sie würde erst drauf schauen, es mir beschreiben und so weiter und dann, ja, dann wollte ich das eigentlich eher kurz vor Corona. Wollte man das machen und dann ist aber Corona gekommen, dann habe ich auch nicht mehr hin dürfen. Ihr wisst ja, war bei euch ja nicht anders so die Corona-Situation. Und dann bin ich schwanger geworden und dann war ich sehr anderweitig beschäftigt und ich weiß ja, dass das nochmal viel auffüllt oder was mit dir macht. Und deswegen habe ich es jetzt mal derweil beiseite gelegt und dann gesagt, okay, jetzt muss ich erstmal wieder stabilisieren. Meine Geburt war ja auch sehr schlimm und traumatisch und so weiter. Also, auch da habe ich noch einiges zu verarbeiten und wenn das dann erledigt ist, dann kümmere ich mich wieder um den nächsten Schritt. So.
Aber an der Stelle scheinst du ja trotzdem einen gewissen Frieden zu haben. Also die
Ja,
Gewissheit
voll,
ist mehr in
voll.
dein Leben eingezogen
Das,
als
ja,
vorher.
das
Ja.
auf jeden Fall. Ja.
Also
Die
man ist
Podcast-Folge zu einer Analyse von
ja.
Katrins.
Nein, aber das ist ja tatsächlich wichtig. Also ich glaube, wenn du noch so eine dolle Unruhe verspüren würdest,
Ja,
dann
voll.
würdest du die Bilder ja viel schneller sehen
Ja,
wollen. Aber
voll.
durch die Piercings scheinst du ja für dich selber
Ja.
auch tatsächlich eine Gewissheit bekommen zu haben, die ja wirklich auch ein Stück Frieden gebracht hat. Also
Genau.
das ist ja
Ja.
toll. Und ich
Das
glaube,
ist
darum geht es tatsächlich ja nur um dieses Stück Frieden,
toll. Ja.
dieses tatsächliche Realisieren, dass
Ja.
derjenige nicht mehr da ist. So. Und meine Mutter ist sehr, sehr kritisch meiner Arbeit gegenüber. Also weder, dass sie den Namen gut findet, noch unsere Art des Humors, noch irgendwie alles andere. Und letztens kam sie zu mir und hat tatsächlich das erste Mal gesagt, Maria, jetzt, wenn ich dich darüber reden höre, über deine Arbeit, über das, wie ihr gemeinsam Menschen anzieht oder so, auch mit den Angehörigen, ich glaube, hätte man mir damals das so erklärt, dass man das so machen kann, hätte ich gerne Papa angezogen.
Na,
Da habe ich
spannend.
gedacht, ja, ich glaube, also, dass man es wirklich auch gemeinsam machen kann, dass man wirklich da auch einfach diese Zeit und dass es gar nicht, also, dass derjenige nicht gruselig aussieht,
Ja,
sondern
voll.
dass derjenige sich verändert hat, ja, aber dass er nicht gruselig aussieht, so. Ich Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was ich durch diese Arbeit, also ich habe tatsächlich inzwischen einen Blick drauf, dass ich denke, ey, viele tote Menschen sehen wirklich sehr schön aus. Also
Ja,
ich kann es
voll.
nicht anders sagen. So, für mich ist es wirklich so, ich sehe auf diese Menschen und denke, ey, sie sehen schön aus. So, und ich habe gerade gestern Abend, habe ich jemanden ein Foto geschickt von einem Verstorbenen und er dann so, der sieht irgendwie aus wie eine Puppe. So kam das so, kann ich nachvollziehen, weil manchmal glänzen sie dann so und dann sehen die wirklich aus wie so Wachs.
Voll, voll.
Ich habe
Ja.
auch gesagt, bei der Abholung oder als wir ihn angezogen haben, habe ich gesagt, du siehst eigentlich zu gut aus für tot.
Ja.
Also leider ist es manchmal so. Ja.
Ja, tatsächlich. Aber ich glaube auch, also wir machen tatsächlich immer Fotos. Also wir machen immer Fotos. Wir machen immer Fotos von Merkmalen. Wenn jemand sagt zum Beispiel, dass er etwas besonders abschreckend findet oder etwas besonders, gerade in den letzten Tagen, Wochen, was auch immer besonders schlimm war oder so, dann versuchen wir das nicht zu zeigen. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass wir große Fans davon sind. Also Fans ist total bescheuert. Wir glauben, dass es sehr heilend sein kann. Und ein weiterer Schritt zur Verarbeitung, aber gleichzeitig auch zum Trost. Also um Trost zu finden in der Situation, denn einen Menschen zu verlieren, den man geliebt hat, das ist halt dieses gesamte Paket. Da ist der Körper und das, was denjenigen ausmacht. Und wenn man aber sieht, dass das, was nämlich hier bleibt, dieser Körper tatsächlich sich verändert, dann kann man eher Frieden damit finden, dass das Bewusstsein und alles das, was denjenigen ausgemacht hat, entweder gegangen ist oder an einem anderen Ort ist, je nachdem, was man glaubt oder glauben möchte. Und ich denke, das ist tatsächlich dann dieser Moment, wo man sagt, ja, stimmt. Jetzt, wenn jetzt sozusagen derjenige wieder aufstehen würde, wäre er nicht mehr
Ja,
derjenige.
voll.
Und das, glaube ich, schenkt ein Stück weit Trost.
Ich habe festgestellt, dass die Räume, in denen wir das machen, tatsächlich relativ egal sind den Leuten, so egal wie der Sarg ist. Weil manchmal haben wir ja Menschen auch, die mit in die Klinik kommen. Also wir hatten am 24. haben wir eine Mama abgeholt, beziehungsweise auch eine Tochter abgeholt und eine Frau. Was sagt man, welche Rolle nimmt man jetzt? Aber sie war Mama, Frau und Tochter. So, haben sie von einer onkologischen Station in der Klinik abgeholt, in einem Sarg, was für die schon mal ein völliges, so, wieso kommt ihr
Man,
mit
wie
dem
die
Sarg
Rolle macht.
auf die Station? Weil normalerweise ist der Ablauf, okay, Zettel an C, Decke übers Gesicht und dann runter in die Pathologie. Und da kommt dann der Bestatter an den Hintereingang gefahren und holt dann quasi ab. Und wir haben aber eben sie nochmal auf Station angezogen im Bett. Das hatten wir vorher abgesprochen. Sind dann mit dem Sarg direkt dort hoch, mussten dann trotzdem durch den Hinterausgang quasi raus und so. Aber auch das, also die Wege sind ja auch oftmals, das muss man jetzt tatsächlich mal sagen, das könnten die Kliniken schöner gestalten, weil das ist immer der Liefereingang und dann hast du automatisch immer Abholung von Müll und allem anderen. Also so,
Jawohl.
die Mama hat gesagt, ich will meine Tochter einfach begleiten, bis sie im Auto ist, was ich total verstehen kann, weil du hast, also egal in welchem Alter, du hast als Eltern halt eben dieses Fürsorgeempfinden, ich muss mein Kind schützen, ich muss bei meinem Kind sein, gerade in so einer Situation. Und dann ist die halt durch diese völlig unromantischen Kellerräume gelaufen, bis zu dieser bekloppten Laderampe, und hat da eben geguckt, bis der Sarg im Auto ist und das Auto fährt, was ich völlig nachvollziehen kann. Ich war auch letztens in der Klinik, also manchmal sind die Gegebenheiten wirklich gruselig, wo du sagst, ich bin vorne an den Empfang, habe einen Schlüssel bekommen mit so einem ganz schweren Vorhängeschloss dran. So, was, wie so ein Toilettenschlüssel vor einer Tanke quasi. Und dann gehst du aus der Klinik raus, um das Gebäude drumherum, an den Hintereingang wiederum, an den Müllboxen vorbei sozusagen und schließt dann da irgendeine Tür auf. Und die hatte in dem Falle ihre Mama verloren. War schon eine ältere Frau, aber trotz alledem ist es ja ein Verlust. So, wir gehen dahin. Ich gucke erstmal und dann war der Raum, der war okay tatsächlich. Also es ist halt ein weißgefliester Raum. So.
Ja.
Gestern einen erlebt, der hätte von Anno dazu mal sein können. Tatsächlich, und dann habe ich sie mit einer Kollegin angekleidet und habe gesagt, so, wir haben da immer mal jetzt angezogen. Ich finde, sie sieht gut aus. Wenn du möchtest, kannst du sie auch hier nochmal sehen, weil ich merke ja dann auch dieses Bedürfnis. So, sie ist ja dann die ganze Zeit da. Sie hat in diesem Vorraum gewartet, wo irgendwie so Reinigungsleute vorbeilaufen und so. Das Klinikpersonal interessiert das dann auch nicht. Die haben alle so ihren Job und ihre Brille. Und dann sind wir da quasi aus diesem Kühlraum raus, wo wir sie angekleidet haben, in den Vorraum. Dann hat sie ihre Mama nochmal gesehen und dann auch wieder so ins Auto. Und das ist alles total unromantisch. Aber in dem Falle ist es tatsächlich den Leuten wichtig, ihre Angehörigen zu
Ja.
begleiten. Sehen, da blenden die den Rest aus. Nicht, dass man den nicht schöner gestalten könnte, aber es wird so unwichtig. Und ist dann trotz dieser Umstände, wo du sagst, oh Gott, da kann ich eigentlich niemanden langführen, so wie es hier aussieht, ist es für die Leute so, dass sie dankbar sind, auch in der Situation dabei sein zu dürfen. Ich zwinge die ja
Ja.
nicht, sondern das ist immer das Angebot, wenn ihr möchtet. Ihr dürft uns gerne auf die Finger gucken. Manchmal gibt es so eine Sache wie, da hatten wir eben jemanden angezogen von der Mama, der sich aus Versehen mit den Drogen getötet hat, wo dann der Bruder auch gesagt hat, hey Mama, ich glaube nicht, dass er in dem Alter nochmal will, dass du ihn nachziehst. So.
Krass.
Tatsächlich, weil auch da gibt es dann eine gewisse Scham. Es ist schön, wenn die kommuniziert wird. Und da haben wir dann den Kompromiss gefunden. Wir kleiden ihn an, sie wäscht ihm die Haare nochmal. Nochmal eine Stunde Zeit mit ihrem Sohn tatsächlich. Aber einfach das machen zu können und diese Angebote machen zu können, ist total schön. Dann können die Leute sagen, will ich nicht. Und ich merke, das Bedürfnis ist da, bei jedem Schritt zu dürfen.
Und wenn sie das dann gemacht hat, dann kommt es ja auch zu diesen eben Abschiedspartys, wie ihr das nennt, oder? Guck mal, jetzt
Da
hast du
seid
den
ihr ja
Punkt
sehr.
super gemacht. Hier auf meinem Zettel steht, wir sind zu lang. Du wolltest gar nicht so lange
Ja,
mit
ich wusste, wie sie weiter war. Sehr individuell
uns reden. Kannst du
gestaltet.
sonst kürzen? Schneid einfach was raus.
Das ist aber ein wichtiger
Nein, ich
Schritt.
finde das immer authentisch und schön, wenn alles einfach drin bleibt in diesem Gespräch.
Du kommst ja auch nicht dahin. Also wenn du einen Verlust hast, du bist tief traurig, weil da ist jetzt
Ja.
jemand, der sitzt dann da und sagt, okay, du brauchst ja keine Ohren und keinen Sarg bei uns aussuchen, aber wir machen jetzt eine Party. Die noch alle irgendwie Latten am
Ja.
Zaun. Da ist jemand gestorben. Das heißt, wie komme ich jetzt von dahin zu, hey, wir machen wirklich eine Feier, so
Genau,
für
und ihr
denjenigen.
habt so coole Konzepte, also wo ihr das gelesen habt, Nerd, Gamerin, Musikerin, Fußballerin und so weiter. Also, wo man dachte, wow, wo würde ich reinfallen? So.
Eins noch. Wir haben bei dem, der sich mit der Überdosis getötet hat, wo die Mama die Haare gewaschen hat, die hat tagelang vorher nichts gegessen, nichts getrunken. Die war wirklich sowieso eine relativ dünne Frau und immer so gebeugt gegangen. Und dann ist die nach dieser Stunde aus diesem Raum raus, stand aufrecht und hat gelächelt. War
Krass.
wirklich gestrahlt, tatsächlich. Also das ist halt das, was dieser intensive Kontakt mit den Menschen macht. Und dann hast du natürlich eine gewisse Offenheit zu sagen, okay, jetzt lass uns mal drüber nachdenken, wie der nächste Schritt ist. Und das ist dann eben, wo die Abschiedspartys sind. Aber auch da, wir haben so ein paar Rollenideen, das sind
Ja.
natürlich Klischee, so. Weil die Leute sind ja, das, was ich gerade sagte, mehr als nur diese eine Rolle. Du bist vielleicht mehr als Papa, mehr
Ja.
als nur irgendwie Kind von jemandem. Du bist mehr als nur ein Fußballfan, auch wenn sich bei den Leuten vieles darum dreht, aber das ist ja nicht die einzige Rolle. Das sind aber so Ideengeber, was alles möglich wäre. Und jetzt
Und
habe ich
was
mal.
war so eben die ausgefallenste Party oder wo ihr auch selber gedacht habt, boah, krass, auf das bin ich nur geil gekommen und das war sehr schön. Das Geile ist ja, wir kommen ja gar nicht drauf, sondern es sind ja die Leute meistens selber. Das ist tatsächlich, also ja, natürlich diese Geschichten und so, diese ganzen Pakete haben ja tatsächlich viele von unseren Praktikantinnen, die hier bei uns waren und mit uns zusammen Ab unter die Erde gegründet haben, sich ausgedacht. Aber es ist ja tatsächlich so, dass es ja nur Krücken sind. Es sind ja alles nur Krücken, weil die Person, die vor uns war, ist einzigartig. Also die da war, ist einzigartig gewesen. Und diese Einzigartigkeit wollen wir ja zeigen und auch diese verschiedenen Rollen. Und natürlich kann man, gibt es ganz viele Fußballfans und natürlich gibt es ganz viele, keine Ahnung, Musiker oder so. Und dann können wir so einzelne Segmente davon vielleicht nehmen. Aber ganz am Ende, jetzt demnächst zum Beispiel, werden wir eine Party machen für jemanden, der Teddybären gesammelt hat.
Ja,
Und
krass.
ansonsten ein sehr bodenständiger Mensch war. Also das ist schon total cool. Dementsprechend ist jede Party irgendwie ganz, ganz anders. Ich glaube, wenn uns, also ich kann nicht mehr sagen, was das Schönste ist oder nicht, denn ich glaube, wenn ich da weggehe und das Gefühl habe, dass die Menschen tatsächlich getröstet sind, das Gefühl haben, dieser Abschied war jetzt schön, dann ist das tatsächlich etwas, was mich, also wo ich halt einfach sage, hey, jetzt habe ich einen guten Job gemacht. Auch wenn es mehr ist als ein Job für mich, aber jetzt haben wir einfach tatsächlich dazu beigetragen, dass Menschen hier in einer beschissenen Situation Trost finden können. Aber es gibt natürlich so Momente, die für uns sehr besonders sind, weil sie vielleicht uns selber triggern, also weil es Momente sind, wo wir uns selber vielleicht mit einem bestimmten Punkt identifizieren, weil wir vielleicht Leute haben, die sehr ähnlich sind im Umfeld oder so. Also jetzt zum Beispiel letztens musste ich eine Mama, die war ein Jahr jünger als ich, unter die Erde bringen. Und die hat eine Tochter im gleichen Alter von meinem Sohn gehabt. die sich auch noch kannten, beide. Also ich kannte auch die Mama vorher. Und das war tatsächlich für mich gar kein leichter Abschied, überhaupt nicht. Also ich konnte auch noch vorher mit ihr sprechen. Wir haben viel darüber geredet, was sie sich wünscht und wie sie es sich wünscht. Wir haben einen ganz, ganz intensiven Abschied bei ihr zu Hause gemacht. Sie hat all ihren Freunden gesagt, bevor ihr den Arzt anruft, bevor ihr irgendjemand anruft, ruft ihr Maria an und niemand anderes darf mich aus der Wohnung tragen, außer Maria. Es war sehr niedlich. So, also wirklich, wie bevor sie den Arzt oder die Ärzte dann gerufen haben, haben sie mich, du musst jetzt kommen. aber tatsächlich, dieser Abschied hat mich sehr bewegt, weil er den verschiedenen Situationen und den verschiedenen Menschen so ein bisschen Tribut gezollt hat, weil wir sind tatsächlich ganz, also wir haben erst haben sie ganz alleine einen kleinen Mini-Abschied an der Ostsee gemacht, sind da alleine hingefahren und haben da sozusagen einen kleinen Abschied gefeiert. Nur als Freunde waren ein ganzes Wochenende da. Dann haben wir tatsächlich einen relativ klassischen Abschied auf dem Friedhof gemacht. Klassisch mit tatsächlich trotzdem, es gab so Armbänder und so
Festival.
Festivalbändchen, jeder durfte noch rein mit Festivalbändchen und so. Und genau, und jeder durfte noch auf der Urne unterschreiben. Und danach haben wir uns hier in einem Park getroffen und haben tatsächlich wirklich ein richtiges Fest aufgebaut, sodass lauter Teenager vorbeikamen und meinten, wann denn jetzt hier die Braut käme, der Heiratsantrag gemacht wurde oder so, oder gemacht wird. Die dachten, jetzt kommt ihr gleich den Heiratsantrag. Und dann haben wir da, keine Ahnung, mit fast 100 Menschen in diesem Park mit Musik und Luftballons und leckerem Essen und was zu trinken, mitten im Februar oder Januar war es, tatsächlich noch ein Abschiedsfest draußen gemacht über mehrere Stunden. Und das ist sowas, wo ich halt einfach merke, wir haben diese einzelnen Stationen gemacht und einen Teil haben sie selber gemacht, tatsächlich auch ganz, ganz mutig und ganz entschlossen. Da gab es noch einen Abschied auch im Krematorium und so. Also wir haben ganz, ganz viele Stationen gemacht, weil sie halt einfach nötig waren und wichtig waren. Und dann konnten sie an dem Tag tatsächlich, als wir die Abschiedsfeier gemacht haben, war wirklich so, ich bin total aufgeregt, Maria. Es geht mir nicht gut, aber ich habe das Gefühl, das muss heute sein, damit es gut wird, so, also damit auch so ein Friede jetzt einziehen kann. Und das finde ich, wenn es so tatsächlich ist.
Ich glaube, das Schöne ist, wenn wir so ein, also wir schmeißen da so ein paar Ideen, ein paar Worte rein und die Leute machen dann ihr eigenes Ding draus.
Ja.
Und ich glaube, ich finde es am schönsten, wenn die für sich den Mut entwickeln, das, was sie glauben, für ihren Abschied zu brauchen, das weiß der im Nachhinein erst. So. Du kannst ja nicht vorher sagen, ja, wenn ich das so mache, ist total schick. Aber wenn sie den Mut haben, das zu denken und das dann wirklich zu machen und ich da sagen kann, ja, ich kann dabei helfen, dass wir das umsetzen. So, ich kann ermöglichen, dass das funktioniert. Und wenn die dann am Ende das gemacht haben, also das ist also einfach ein Faktor. Wir standen mal mit jemandem, es war tatsächlich eher eine klassische Bestattung auf dem Friedhof. So. Und dann stand der Bruder da am Grab und wir haben alle tatsächlich noch mit Sekt oder Saft angestoßen auf ihn. Es gab irgendwie Live-Musik, Violinistin und jemanden am Klavier da am Grab draußen. Es war wunderschönes Wetter, ein schöner Friedhof tatsächlich. Und dann stand der Bruder da und dann, ja, eigentlich würde ich ihm ja jetzt noch einen Sekt reinkippen. Ich so, los, das ist jetzt deine Chance, mach es jetzt. Du wirst dich so ärgern, wenn du es nicht tust. Und ja, es kann, dass da jetzt jemand doof guckt, dann stehe ich daneben, dann bin ich derjenige, der sich das anhört, warum wir das jetzt machen. Hat natürlich keiner blöd geguckt, weil das waren ja alle Freunde von ihm, die kannten ihn, die wussten, wie er war, dass es zu ihm gepasst hat. Dann hat er wirklich den Mut besessen, da einen Schluck Sekt in das Grab zu kippen. Was?
Für sich selber ganz, also
War so aufgeregt.
Luxus.
Er war
Ja.
so glücklich danach, so gelöst, dass er sich das getraut hat, das nochmal zu machen, was im Vergleich zu dem, was wir sonst machen, so eine pillepalle kleine Sache ist. Aber allein zu sehen, wie dieser Mensch da so glücklich ist mit dieser kleinen Sache und die er sich getraut hat und auch so einen Riesenmut entwickelt, das zu machen, ist total großartig.
Und ich glaube, also die Menschen, die wir begleiten, sagen ja ganz oft, oh, wir haben jetzt uns wirklich einen richtig guten Abschied überlegt und wir haben wirklich einen richtig tollen Abschied gestaltet. So, das ist gar nicht, da gab es Menschen, die haben das gemacht, sondern es ist ganz, ganz viel, wir haben uns das überlegt, wir haben da die Ideen gehabt. Das ist, im Endeffekt habe ich manchmal das Gefühl, eigentlich setze ich tatsächlich nur die Kreativität frei und natürlich machen wir ganz
Ja,
viel.
wir sind so Servicepersonen. Es sind ja
So die
fünf Elektros drauf,
Rahmenbedingungen.
die Ballons drauf, wir machen die Deko, sowas.
Nein, aber ich glaube, das Gefühl ist tatsächlich ein anderes. Also ich glaube, Sie haben nicht das Gefühl, dass Sie Zuschauer dieser
Ja.
Verabschiedung sind, sondern dass Sie tatsächlich tatsächliche Gestalter geworden sind. Und auch
Und
wenn
die
wir
sind
ganz viel machen,
selbstwirksam.
Genau, ist ihm das am Ende oft gar nicht bewusst mehr.
Ja, voll.
Und das ist etwas, was tatsächlich irgendwie so ein ganz, also es macht so ein ganz komisches Gefühl manchmal, weil man so denkt, ja, okay, also es ist total Wahnsinn, wie Menschen auf einmal für sich selber etwas auch wahrnehmen können und brauchen auch, weil sie halt einfach damit so tatsächlich ihre eigene Freiheit entwickeln können.
Ja,
Ja.
voll.
Eine Verabschiedung von einem Fußballfan, diese Story von A nach B zu kommen. Wir haben am Anfang bei Marias Cousin hat und seine Frau, da musste man die Asche nochmal umfüllen von der Urne her, und dann kam sie und wollte das halt abholen und kam halt da und erzähl du den
Ich
Satz.
wusste das. Das ist tatsächlich, also es war ganz am Anfang unserer Arbeit und ich habe, sie stand hier und die Urne war noch offen und sie kam hier rein und meinte so, ach, und das bleibt übrig, und sie hatte die Mutter von dem Verstorbenen dabei. Und dann hat sie die Hand genommen und hat in die Urne reingefasst und durch die Asche so gefühlt. Und ich stand daneben und denke so, oh, was macht sie denn da? Was machen sie denn da? Weißt du, so, ich denke so, warum greift sie denn so in die Ohren? Ah, so fühlt sich das an. So wirklich wie so Wissenschaft. Ah, okay, so ist es. Also, ich denke so, what? So, ja. Und seine Mutter steht so neben mir und ich glaube, die hat dasselbe gedacht. Die hat jetzt einfach einen Dachschaden. Und dann nimmt sie die Hand so raus, guckt auf die Hand und ich weiß ganz genau, dass die Mutter neben mir und ich das gleiche gedacht haben, nämlich, was macht sie denn jetzt? Wäscht sie jetzt ihren Mann am Waschbecken ab? So, weißt du? So, und dann hat sie diese Hand genommen und hat so an ihren Hals gefasst und hat die Asche so auf ihren Hals verstrichen und hat gesagt, oh Schatz, jetzt habe ich dich wieder bei mir.
Ah, schön.
Und das war der Moment, wo wir tatsächlich beschlossen haben, also ich für meinen Teil, ich habe gedacht, okay, Maria, auf Anfang von Ab unter die Erde, du hast so viel zu lernen, weil du hast einfach immer noch nicht verstanden, was Menschen brauchen. Du hast immer noch nicht verstanden, dass das nicht deine Aufgabe ist, zu urteilen, dass es nicht deine Aufgabe ist, etwas zu bewerten, sondern dass es deine Aufgabe ist, Menschen das zu geben, was sie brauchen, und was sie wollen und nichts anderes. Dementsprechend sind wir zwei Personengruppen gegenüber verpflichtet, einmal denjenigen, die den Abschied nehmen müssen und diejenigen, die selber gehen.
Und dann
Und
hast du das, und irgendwie Jahre später stehen wir an einem Strand von einem Gewässer, wo ich jetzt nicht sage, in welchem Land das ist. So, stehen tatsächlich hüfttief im Wasser und haben einen Fußball von einem Fußballfan, also seinen eigenen, den die Freunde aufgeschnitten haben, wo seine Asche drin ist. Und alle stehen quasi Spalier im Wasser, greifen wie selbstverständlich in diese Urne und verstreuen die Asche im Meer von ihrem
Ach,
Freund. Ohne
schön.
dass das jemals thematisiert wurde. Also, wir haben natürlich gesagt, das und das ist der Plan, so und so machen wir das. Wir hatten das vorher mit seiner Frau besprochen, wie so die Idee ist. Und da gab es keine Diskussion. Wer das machen möchte, macht es. Wer es nicht machen möchte, ist ja auch nicht dazu verpflichtet. Es haben alle wie selbstverständlich da reingegriffen und eben diesen letzten Dienst erwiesen. Und am Ende haben sie alle Bengalos und Rauchbomben gezündet und der ganze Strand war bunt und eingeraucht.
Wie am Fußball.
Weißt du, so diesen Wogen von, oh Gott, was machten Sie jetzt dazu? Hey, das ist eigentlich ganz normal, weil das ist halt in dem Falle deren Form des Abschiedes, ist tatsächlich schon eine spannende Entwicklung, finde ich.
Genau,
Jetzt muss
voll.
auch jeder die Asche anfassen, ne? Das ist
Ja,
hier, genau.
aber eben, es geht darum, den Menschen in seinen Bedürfnissen und Wünschen zu begleiten. Ja,
Ja.
ohne zu urteilen. Und das
Ja.
macht sie dann sehr
Ja, und
schön.
Abschiedspartys ist tatsächlich total unterschiedlich. Wir haben halt welche, die sind in richtigen Locations, wo es Catering gibt und was weiß ich was alles. Von am Strand, ich habe letztens festgestellt, dass mir überhaupt nicht gar nicht bewusst ist, wie oft wir eigentlich am Wasser sind. Wir sind tatsächlich relativ häufig am Wasser, also Fluss, Strand, Meer oder so. Da machen wir relativ viele Abschiede so im
Selten auf dem
Nachhinein.
Schiff, ne?
Ja, tatsächlich auf dem Schiff eigentlich nie. Also bisher, glaube ich, einmal so richtig auf dem Schiff.
Wir haben die etwas andere Seebestattung.
Genau. Und dann natürlich Friedhof gehört natürlich für viele noch dazu, auch wenn wir das da schon anders gestalten können und dürfen tatsächlich auch viele Friedhöfe und sehr viel Freiheit geben, dass wir wirklich da Tisch mit Getränken und ganz viel Blumen und ganz viel Deko und so auch aufbauen dürfen. Das ist tatsächlich sehr viel uns inzwischen möglich gemacht auf vielen Friedhöfen, muss man mal sagen. Es gibt einige, da haben wir inzwischen
Hatten wir letztens einen ganz, ganz tollen.
Hausverbote.
Wir haben auf einem Friedhof Hausverbot. Macht
Genau.
nichts.
Aber das
Das
ist
ist auch geil, der
genau.
Bestatter nicht auf dem Friedhof. Doch, nein.
Genau.
Gucken wir nie, weil sie das
Ja,
durch.
nie wieder eine Bestattung. Und es nur, weil Robert durchgesetzt hat, dass, also es war tatsächlich auch ein plötzlicher Tod und die Schwester wollte die Urne gerne absenken. Und wir haben die Urne hingebracht. Die Schwester saß hier bei uns, hat die Urne ganz oft schon in der Hand gehabt. Sie hat sie sogar selber aus Österreich zu uns gebracht. Ja, das heißt, es gab überhaupt gar keinen Grund, warum sie hätte diese Urne nicht anfassen können. Es hätte überhaupt gar keinen Grund gegeben, warum sie sich zu blöd anstellen soll, an einem Band die Urne ins Grab zu lassen. Aber die Regel besagt, dass dieser Mann es tun muss, warum auch immer. Also dafür gibt es für mich bis heute keine, also wir können da über versicherungstechnisch irgendetwas, aber das ist einfach Blödsinn, weil wir haben einfach da an der Stelle, was sollen versichert sein? Die Asche. Also, und was passiert? Der Angehörige sie jetzt selber kaputt macht, dann macht er sie selber kaputt. Also
Ja, voll. Das ist
genau, völliger Schwachsinn.
ich habe
Und
das dann wohlwollend geklärt.
genau, er hat es wohlwollend geklärt, somit, dass wir auf diesen Friedhof nie wieder eine Bestattung machen. Aber sagen wir es mal so, sie durfte zusammen mit ihrem Papa die Urne ihres Bruders in die Erde lassen.
Das
Darum
wird
ging
sie
es
auch
ja
nie
erst.
vergessen, ja.
Und auch im Friedwald, wenn so nach dem Motto Totenruhe etc., haben wir da einen, das ist wundervoll, dieser Mitarbeiter, da haben wir so eine Freiheit. Wir haben ja, es gibt ja so Bluetooth-Boxen, die man so mitbringen kann, und wir haben so ein relativ großes Modell, also 2 Meter hoch. So. Ja. Und tatsächlich war das mal eine Bestattung, zu der alle in Schwarz kamen. Allerdings war das so, die kamen quasi zu dem Festplatz da gelaufen, und in dem Falle lief Rammstein, aber auch so laut, dass der ganze Friedwald das gehört hat. Und dann kam da dieser Zug an von, weiß ich nicht, es waren auch, glaube ich, irgendwie 100 Menschen knapp, alle in Schwarz gelaufen. Das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll, muss man sagen. Und es ist
Genau.
schön, diese Freiheit zu haben und dass sich dann niemand gestört fühlt. Ja, das ist halt im Moment laut, und es ist vielleicht doof, wenn jetzt nicht deine Musik ist und du jemanden besuchst. Aber ich glaube, wir können das als Gesellschaft auch aushalten, dass das nichts für einen ist. Dann guckst du kurz weg, dann wartest du eine Minute, und dann ist auch wieder.
Ja, voll, finde ich auch.
Wie gesagt, wir teilen es halt manchmal. Und das war wirklich die Abschiedsparty mit der Urne gemeinsam machen, zum Beispiel. Und dann aber auf dem Friedhof, wenn es eine Friedhofsbestattung danach noch geben soll, dass es zum Beispiel separat erfolgt oder das Verstreuen dann nur noch in einer Kleingruppe oder so stattfindet. Das machen wir relativ häufig einfach, weil dann einfach so tatsächlich Stück für Stück gearbeitet werden kann. Wir lassen ja sehr viel Zeit und tatsächlich dann einfach der Rahmen so ist, dass wir jetzt nicht sagen müssen, hey, wir müssen jetzt nach, keine Ahnung, 2 Stunden aus der Location irgendwo zu einem Friedhof müssen da bestatten und kommen dann wieder oder so, sondern dass wirklich alles, dass auch diese gesamte Abschiedsparty im Zweifelsfall mit dieser Urne, mit der Person noch stattfinden kann. Und das ist tatsächlich einfach sehr, sehr schön oft.
Zeiten ist es ja gang und gäbe, da heiratest du auf dem Standesamt so als in kleinem Kreis, als Staatsakt, weil es halt nötig ist, damit es offiziell anerkannt ist, und die große Party mit allen Freunden machst, irgendwie machst eine freie Trauung oder eine christliche Hochzeit oder so, dann nochmal größer mit einem anderen zeitlichen Rahmen, und ähnlich ist es bei uns halt auch.
Ja, spannend. So, jetzt würde die letzte Frage noch stellen, weil wir doch schon sehr weit über der Zeit
Tut
liegen
uns leid, ihr müsst
und
jetzt die
so
letzten
gerne ich noch
Podcast.
echt alle diese Partys hören wollen wird, aber die Leute da draußen haben wahrscheinlich auch nicht unendlich viel Zeit meistens. Was möchtet ihr abschließend noch einem trauernden Menschen mitgeben an der Stelle?
Lasst euch Zeit. Mit der Bestattung geht die Trauer nicht weg, sondern umso mehr Zeit ihr habt, euch zu überlegen, was ihr wirklich braucht, habt ihr dann nämlich auch im Zweifelsfall wirklich einen Trost durch diese ganze Geschichte, weil das kann man leider oft nicht mehr nachholen. Also man kann, in gewisser Weise machen wir das. Gerade nach Corona haben wir vielen gesagt, hey, macht noch mal einen Abschied oder baut noch mal eine Kiste oder so, die ihr dann tatsächlich auch mit Andenken oder so bestatten könnt, wenn es so nicht möglich war. Also wir haben da ganz viele Wege versucht, Menschen noch mal eine Möglichkeit zu geben, Abschied zu nehmen. Aber grundsätzlich gesehen ist es tatsächlich, sich Zeit zu lassen. Wenn ihr Zeit habt und die Möglichkeit bekommt, dann nehmt sie euch und denkt nicht, dass es jetzt ganz schnell alles passieren muss und es damit dann heile wird. Das ist
Voll.
einfach Das ist eine absolute Illusion, sondern die Arbeit fängt im Zweifelsfall erst danach an. Und alles, was ihr euch vorher an Trost und Erinnerungen noch nach dem Tod schenken könnt, also wirklich positive Erinnerungen nach dem Tod schenken könnt, mit der Person zusammen, solltet ihr mitnehmen und sammeln.
Absolut.
Das, was ich sagen würde, ist tatsächlich, sich die Menschen, die man da an der Seite hat, gut auszusuchen. Also hauptsächlich die Bestatter, wenn sich etwas nicht gut anfühlt. Wenn ich das Gefühl habe, keine Fragen stellen zu können, und traut euch, Fragen zu stellen. Aber wenn es sich nicht gut anfühlt, dann geht woanders hin, sucht euch jemand anderen. Und wenn ihr das selber nicht könnt, dann holt euch Freunde, die sagen, hey, ich will dem Bestatter sagen, das ist eine Pappnase, ich habe keinen Bock auf den. Mach du das mal, weil ich kann es gerade nicht. Ich habe gerade nicht den Mut oder wie auch immer. Es fühlt sich aber nicht gut an. Dann sucht lieber noch dreimal hin und her. Man kann jederzeit in so einem Prozess aussteigen. Jeder, der was anderes erzählt, ist Käse. Auch wir haben das oder sagen das den Leuten. Wenn es sich mit uns nicht mehr gut anfühlt,
Ja, dann
dann
muss man.
könnt ihr wechseln. Dann machen wir eine Rechnung über das, was wir bisher geleistet haben. So, und dann ist gut. Und dann hatten letztens so einen Fall umgekehrt. Die sind dann zu uns gekommen. Ja, das ist unangenehm, das ist doof, aber lieber das einmal irgendwie und sich da jemanden holen, der sagt, kommuniziere das mal für mich, weil ich will es gerade nicht. Und dann einmal aushalten, als dann im Nachhinein etwas zu tun und sich dann darüber zu ärgern oder dann fehlt was im Abschied und sich nicht aufgehoben zu fühlen, weil das ist halt, kannst du es nicht nochmal machen, kannst nicht nochmal, wir gehen jetzt nochmal ins Krematorium und machen das irgendwie schöner. Oder
Voll.
ist halt dann
Ja, und das
gelaufen.
ist relevant für den ganzen Trauerprozess, der dann danach folgt, eben, wie man bei mir auch gesehen hat. Das dauert dann einfach länger oder ist dann, sage ich mal, wird dann gestört und abgelenkt von eben anderen Sachen. Und du kannst dich nicht auf deine Trauer konzentrieren, weil du so beschäftigt bist mit dem, was eben nicht passiert ist oder dass es nicht so war, wie du es dir gewünscht hast. Und haderst damit halt ewig, ja. Und kannst es
Diese
nicht machen.
Extremsituation ist, finde ich, ja so ein bisschen der Freibrief, auch mal zu sagen, ich darf mich mal benehmen wie ein Arsch und darf mal jemand anschreien, weil es scheiße ist, was derjenige macht. Weil
Genau.
wenn nicht in der Situation waren, dann, du hast so ein bisschen dieses schwangere Frauen oder Frauen unter der Geburt dürfen quasi alles und Trauernde, finde ich, dürfen in so einer Situation gerade des akuten Verlusts, dürfen die das auch.
Ja, voll. Also hört's zu, ihr dürft
Ja,
jetzt
alles
mal
nur so für
der
dich.
Arsch. Genau. Ja, dann sage ich vielen lieben Dank für das sehr spannende Gespräch und ich hoffe, da draußen, ihr habt sehr viel mitnehmen können, bin ich mir ziemlich sicher. Alle Links dazu findet ihr in den Shownotes. Danke Maria, danke Robert. Es war sehr schön, euch zuzuhören.
Vielen
Danke.
Dank für die Einladung.
Und
Es
danke
war
für deine Zeit. großartig. Tschüss.
Ciao.
Das war Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport. Für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.